Hallo zu einer neuen Enjoy Your Bike Podcast Folge. Neben mir Dan Miesen.
Genau, wie immer, auch im neuen Jahr.
Ja, ich bin Ingo Quendler. Ja, und wir wünschen natürlich allen unseren Zuschauern, Hörern jetzt erstmal nochmal frohes neues Jahr, ne?
Genau, bei der ersten Folge. Gehört sich doch so.
Ja, sozusagen frisch aus dem Urlaub zurück. Nicht viel passiert, aber ein paar Sachen haben wir. Heute geht es ein bisschen um Strava, ein bisschen um Zwift, ein bisschen um die Festive 500 und
unser Zwift-Rennen ankündigen.
Und unser Zwift-Rennen ankündigen. Das ist vielleicht auch das, was wir als erstes machen können. Kleines Feedback vielleicht nochmal zum letzten Live-Podcast. Mhm. Also das war ja echt cool, dass so viele da live dabei waren, ne?
Ja, hat mir wirklich Freude gemacht. Also wir hatten es ja auch versprochen, als irgendwie, wie hattest du das gesagt?
Wenn als Goodie. Dafür, dass 500 Leute beim ersten Zwift-Event dabei waren.
Genau, beim Zwift-Rennen dabei waren. Und das ist halt immer so eine Sache, kann ja auch alles viel schief gehen, wenn man sowas live macht, ne? Und dann, ach, ich glaube, das war nicht das letzte Mal, dass wir was live machen. War ganz witzig. Ein bisschen Tonprobleme mit live hatten wir in dem Podcast, der dann auf den Podcast-Plattformen hochgeladen war der Ton dann wieder in Ordnung.
Genau, wir hatten tatsächlich im Livestream erstaunlicherweise, und wir wissen es nicht, woran es liegt, weil ja der Ton, den ihr jetzt bei YouTube gesehen habt, war ja der, den auch unsere Podcast-Maschine hier aufnimmt, den wir dann veröffentlicht hat, und da war ein Aussetzer bei dir drin. Pro-Tipp für die Leute, die es bei YouTube später geguckt haben, wäre gewesen, die Podcast-App anzumachen, gleichzeitig mit dem YouTube-Stream das einmal sync zu kriegen, dann hätte man den Ton von der Podcast-App ohne Unterbrechung gehabt.
Ja, ein bisschen viel verlangt. Ja.
Witz, ich hatte eigentlich auch vor, man hätte theoretisch noch mal eine Offline-Folge hochladen können mit perfektem Ton für YouTube.
Ah, das.
Da ist aber unsere Kamera, da war die Speicherkarte nicht perfekt formatiert und nach 3 Stunden war der Film weg.
Ist nicht schlimm.
Im Großen und Ganzen bin ich sehr, sehr froh, dass das eigentlich so reibungslos funktioniert und dass überhaupt jemand zugeguckt hat live, weil es ist ja, ich selber höre ja auch und sehe viele Podcasts und hab auch einen dabei, den Bits und so, wo ich theoretisch zumindest eine Zeit lang live gestreamt haben, und dass ich wirklich live mal reingeschaltet habe, kommt selten vor, weil ja so ein Podcast ja doch gerade mit unserer Länge auch eher so was für, ja, höre ich jetzt mal rein und dann mache ich nach einer halben Stunde aus und höre vielleicht dann noch mal eine Stunde vielleicht abends und solche Sachen. Deswegen ist das, ja, weiß ich nicht. Ich glaube, wenn wir mal, was wir aber mal machen könnten, sind tatsächlich Live-Formate, wo man sagt, man plant mal eine Sendung für wirklich eine Stunde und sagt, nicht länger, nicht kürzer. Ein spezielles Thema, was weiß ich, sagen wir Kettenritzel, und dann kommen halt Fragen, Antworten nur zum Kettenritzel und wir machen das mal eine Stunde. So wie unser Livestream aus der Dura Ace, da bleibt man dann, glaube ich, auch wirklich dran. So, wenn ich das jetzt so statistisch, ich habe es nicht genau auswerten können. Ich habe gesehen, dass insgesamt über 2000 Leute nach unserem Livestream unseren Livestream geklickt haben. Aber wenn ich so live auf die Zahlen geguckt habe, waren es so maximal immer 500 gleichzeitig dabei.
Genau, aber das fand ich jetzt trotzdem völlig überraschend.
Naja, war viel und war erstaunlich. Das, also ist ja, für jemanden, der in einer Zeit aufgewachsen ist, wo es noch gar kein Internet gab, ist das ja immer auch noch wieder ein Wunder, ne?
Nee, war. Und also lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, das machen wir schon erstmal, hätte ich die Vermutung, dass wir es nächstes Jahr, also dieses Jahr, nicht, nee, nächstes Jahr, dieses Jahr wahrscheinlich wieder machen können zum Jahresabschluss. Tut ja nicht weh.
Ja.
Und fand das auch gut, ein paar Leute per Telefon reinzuschalten. Auch, hat mir auch Spaß gemacht. Fand das jetzt alles so gut und
Telefon haben wir ein bisschen überschätzt, ne? Wir haben extra 2 Telefone unten hingestellt, weil wir dachten, es könnte ja sein, dass die Leute besetzt halten und sonst
wie. Liegt aber auch daran, dass man auch natürlich viele Fragen in dieser Chat-Funktion reinschreiben kann. Das ist also auch eine Erkenntnis, die sehr gut funktioniert hat. Und ich finde auch die Idee, genau, dem pflichte ich dir bei, wir haben es gar nicht abgesprochen, auch mal so ein Thema zu machen, keine Ahnung, Ritzelwissen oder irgendwas als Live-Ding, finde ich doch super.
Ja, ja.
Weil auch wir an viele Fragen vielleicht nicht denken, die dann im Chat reinkommen. Kann man doch mal sagen, wenn man dann sagt, pass auf, wir planen das nicht länger als eine Stunde, finde ich eigentlich auch gut,
da das so Live-Dinger zu machen. Das mit dem Chat mitlesen, wir haben ja, also erstmal nur kurz für die Leute, die zugucken im Hintergrund, also was an Fotos ihr da seht, sind teilweise Festive 500, teilweise geschmückte Fahrräder von unserem Weihnachtsevent, da reden wir später noch drüber. Nicht wundern, das läuft jetzt hinten automatisiert durch, falls ihr euch wundert, was das für Bilder sind.
Ja.
Nee, also ich konnte tatsächlich relativ viel live mitschneiden von den Fragen. Mhm. Also wir hatten aber auch, tatsächlich Matthias hat hinten gesessen, hat uns die Fragen sozusagen hier reingetippt auf so einem großen Bildschirm.
Das fand ich auch super.
Das war auch gut, war für dich gut, weil du den Live-Chat ja nicht gesehen hattest. Ich habe ja den Live-Chat immer noch mitbekommen. Und das unten haben dann zwei Leute gesessen, Telefonate angenommen. Da hätte einer gereicht, das wussten wir aber vorher nicht. Wir haben gesagt, lieber so, lieber zwei Leitungen offen.
Genau.
Im Nachhinein ist natürlich auch klar, man muss sich ja auch erstmal trauen, als jemand, der nicht podcast-affin ist, einfach im Podcast anzurufen und zu quatschen. Also ist ja tatsächlich so, dass auch das habe ich in meinem Leben noch nie gemacht, dass ich irgendwo im Podcast angerufen habe. Ich habe, glaube ich, einmal so eine Sprachnachricht hinterlassen. Das ist aber schon 10 oder 15 Jahre her. Da gab es in manchen Podcasts oder da war das irgendwie in. Da gab es so eine App, wo man dann sozusagen reinsprechen konnte, seine Frage, und die haben das dann abgespielt. Das wir machen heute,
kann man heute tatsächlich per WhatsApp machen. Ich weiß nicht, welcher Radiosender das war, die haben Sprachnachrichten, die per WhatsApp reinkamen, eingespielt.
Ja, ja.
Fand ich auch eine gute Idee.
Genau, das könnten wir auch ohne Probleme machen, weil das Telefon ja hier per Bluetooth mit unserem Podcast-Gerät gekoppelt ist. Das so kriegen wir ja die Telefonate auch rein. Aber so eine Sprachnachricht muss ja vorher mal einer vorhören. Nicht, dass da irgendein totaler Mist kommt oder ein Spam oder was auch immer.
Das wäre auch, live ist das dann auch eine schöne Überraschung, wenn das so ein Spam ist.
Ja. Das ist, ich weiß aber, dass andere Podcasts das auch machen. Zum Teil, dann wird das vorher, ne? Dann macht man das vor der Sendung, dass da so Sprachnachrichten, die man einspielen kann.
Also viel Potenzial für dieses Jahr 2022 da mal rumzuspielen mit neuen Ideen.
Genau.
Und wir ziehen um, ne? Wahrscheinlich in 2 Monaten ziehen wir um mit Podcast.
Ja, Anfang Februar, Anfang März, haben wir weil wir den Platz hier brauchen für Mitarbeiter, haben wir so ein Studio gemietet. Da bin ich auch mal gespannt, wie das. Aber das wird auch Zeit kosten, das alles einzurichten, bis das da alles steht. Und da müssen wir auch die Decken so ein bisschen abhängen, was den Ton angeht. Wird auch eine spannende Geschichte. Nee, live war echt cool, dass das so funktioniert hat. Also irgendwas wollte ich noch dazu sagen, fällt mir jetzt nicht ein.
Wir wollten auf das Zwift-Rennen noch eingehen am Anfang. Das war noch so eine Sache, aber naja.
Genau, also die, aber Live-Podcast hatten wir jetzt alles, ne? Also wenn, wie gesagt, der Pro-Tipp ist, wenn ihr euch das Video nochmal angucken wollt, einfach den Ton aus der Podcast-App hören.
Ja.
Das ist.
Ich glaube, das ist zu verkraften mit den fehlerhaften kleinen Aussetzern im Ton.
Die Frage ist, wo das halt passiert, ne? Ob das jetzt in der Leitung von hier zum Rechner passiert, ob das im Internet selber von uns zum YouTube passiert ist, keine Ahnung, müssen wir mal, ist auch schwierig zu testen.
Ja, naja, müssten ja dann tatsächlich was als Spaß hier live machen, irgendein Quatsch, und dann, naja, wer weiß, vielleicht machen wir das trotzdem mal.
Ja.
Hier kommen sehr viele verwirrende Bilder im Hintergrund.
Ja, ist egal, ich schalte das
jetzt. Das werden wir alles erklären, was das alles
ist. Ich schalte das jetzt mal zurück. Also jetzt sind wir bei unseren Zwift-Events, gehen wir zum nächsten Thema, da muss ich ja mir die Ich muss mir die Minuten hier aufschreiben, nicht, dass ich das vergesse. Zwift-Events. Also erstmal, da weiß ich gar nicht, ob wir im Live-Podcast da auch schon kurz drüber gesprochen haben, war es ja ziemlich cool, unser 15. Dezember-Event.
Mit den geschmückten Rädern.
Mit den geschmückten Rädern. Die laufen hier jetzt auch während der Sendung immer mal durch, haben mal schöne Bilder jetzt
aus Discord rausgezogen, die ihr gepostet habt.
Ja, und war aber auch wieder, eigentlich auch wieder ein hartes Ding, ne? War
so richtig Geschenk gab es aber dieses Jahr wirklich nichts.
Nee, also das ist auch immer wieder erstaunlich, das muss ich sagen, wie viele Leute, also wir sind ja immer so roundabout 500 Leute jetzt aktuell, die mitfahren, sich da wirklich motivieren, und es sind ja nur ganz wenige, die sagen, ich fahre nur 2 Runden und höre dann auf, also es ist ja wirklich ein Großteil, also mindestens 450, die wirklich die 70 Kilometer immer bis zum Ende fahren, also Hut ab an alle, die das machen, also ist krass, hab ich jetzt übrigens auch Kommentare gelesen, die geschrieben haben, Mensch, ohne eure Events hätte ich die Festive 500 gar nicht fahren können. Also die dann auch dadurch einen schönen Trainingseffekt hatten, sich da durchzubeißen.
Was mir am meisten an dieser runden Sache gefällt, ist, wenn Leute, also tatsächlich erfreut mich das richtig, wenn Leute sagen, ich wollte eigentlich nur 2 Runden fahren, ich bin wegen euch 3 gefahren. Finde ich total klasse. Also dann merkt man, ja, das klingt das viel zu hochtrabend, aber man bewirkt was bei den Leuten zu sagen, die sind motiviert, und dann bin ich auch motiviert.
Ja, und ich krieg keine anderen Zwift-Fahrten so gut um die Zeit wie die, weil dieser Discord die ganze Zeit läuft. Weil man die ganze Zeit irgendwo am Quatschen, am Hören, am Sprechen ist
das
und so weiter.
Das können wir gut, also viel quatschen.
ist ja auch, habe ich auch gestern, bin ich mit einem Freund laufen gegangen, wo ich gesagt habe, ja, 5 Kilometer rum kriegst du gar nicht mit, weil du neben einem Freund herläufst, der quatscht. Und so ähnlich ist es beim Discord halt auch. Du fährst da online und quatscht und dann ist mal eben schnell eine Stunde rum. Trotzdem, das wird bei den nächsten 3 Events noch nicht so sein. Trotzdem werde ich es danach ein bisschen runterkurbeln, weil doch einige da tatsächlich 2,5, 3 Stunden brauchen. Das ist dann schon ein bisschen lang, ne? Also da, und trotzdem beißen die sich durch und sagen, ja, ich fahre nicht nur 2 Runden, ich fahre doch die 3. noch.
Finde ich super.
Also ist richtig cool. Wenn ihr das hier seht im Hintergrund, ich lese das auch mal vor für die, die nur zuhören. Das nächste Zwift-Event ist am 12.01., also nächste Woche Mittwoch von heute, von jetzt gesehen, mit guten Vorsätzen ins neue Jahr. Mit AR geschrieben, weil das nicht funktioniert hatte, sonst wäre dann Fehler drin gewesen. Und wir fahren, das war gar nicht so einfach, weil sind jetzt, ich konnte diese Neokio, diese neue Welt als Strecke anlegen. Wieder ein relativ flach, aber wieder 73,3 Kilometer, also so ähnlich, eigentlich vom Profil so ähnlich wie, wie die Vorweihnachtsfahrt, also auch wieder ein längeres Ding.
Aber 3 Runden, da sind wir wieder in dem Spiel. Wer eine Runde fährt, super. Wer sich motivieren lässt, mehr zu fahren, dadurch, dass andere noch einen mitziehen.
Also ihr kriegt auf jeden Fall von mir jetzt hier schon mal einen Daumen hoch, alle, die da mitfahren, und meldet euch wieder zahlreich an. Ich würde mich freuen, da wieder zahlreiche Mitfahrer zu kriegen. Es wird wieder kein Geschenk, aber es ist zumindest jetzt nicht so bergig. Ich habe jetzt gedacht, da bin ich, habe ich schon ein bisschen aufgepasst, die Höhenmeter rauszunehmen. Wobei 3 Events sind jetzt geplant. Noch, nee, ein weiteres noch. Das, was dann am 27.01. kommt. Das ist noch relativ heavy mit Höhenmetern, aber wenig Kilometer. Also ein relativ steiles Ding. Mhm. Und das hier ist, das wird dich freuen, hat so ein paar Sprintwertungen, ne?
Nee.
Da kannst du nochmal zeigen, wie viel Watt du drauf kriegst auf die Pedale. Vielleicht versuche ich mal die 1000 irgendwie mal hinzukriegen.
Das kannst du ja jetzt schon üben.
Wie?
Nee, du kannst doch zu Hause schon mal üben, ob du 1000 Watt
auf die Pedale. Nee, das mache ich denn da. Live, also ohne zu üben. Gucken, ob ich mal über.
Naja, aber dann müssten wir es ja vielleicht auch mal wieder live übertragen.
Ja.
Mit Bild.
Weiß ich nicht, müssen wir mal gucken.
Naja.
Auf jeden Fall ist das, glaube ich, eine Strecke mit so ein paar Sprintwertungen. Man fährt durch diese Neon-Japan-Welt durch. Ich glaube, das ist ganz witzig. Vor allem, weil es die neue Welt ist. Die bin ich selber tatsächlich noch gar nicht gefahren. Bin ich mal ganz gespannt.
Eine Frage mal eben, weil mir das gerade in den Kopf kommt, weil hier noch unser Setup ist von dem Weihnachts-Live-Podcast. Könnte man nicht Matze da hinstellen und im Prinzip du streamst von dir zu Hause hierher und ich streame von mir zu Hause hierher und er mischt es in ein Bild? Das würde doch theoretisch gehen.
Ja, also gehen tut alles. Da kannst du ja, der braucht ja nur einen Zoom-Bildschirm zu YouTube hochladen, in Anführungsstrichen. Aber ob das dann qualitativ und alles so ist, wie man es gerne hätte?
Aber try and error, du kannst es doch notfalls wieder weglöschen. Naja.
Ja, also im Hinterkopf hatte ich das schon. Weil
jetzt haben wir das doch hier, das Equipment.
Wenn Livestream, müssten wir ja beide zu sehen sein, aber jetzt, dass wir jetzt die Kickerbikes hier ins Studio schleppen,
würde
ich auch nicht machen.
Genau, aber hier ist die Schaltzentrale, du streamst von dir zu Hause, ich stream von mir zu Hause, ist doch erst rein. Ja. Das geht. Naja, da haben wir noch ein paar Tage Zeit.
Ja, was noch ganz witzig ist, wo wir gerade beim Thema Zwift auch noch sind, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast im Internet, aber mir ist das über den Weg gelaufen, dass jetzt, warum auch immer, da erste Renderings von dem Zwift Smart Trainer jetzt aufgetaucht sind, beziehungsweise von deren Bike.
Es waren auch geleakte Bilder bei uns im Discord-Channel, waren auch welche drin.
Ja, also es war aber offiziell, ich glaube, das war irgendwo nicht ganz unoffiziell von Zwift geleakt. Hoffe ich jetzt mal. Nicht, dass wir irgendwas zeigen, was man keiner zeigen darf, aber andere haben es auch veröffentlicht. Stelle ich mal, letztendlich ist es ja gar nicht, also es ist auf der einen Seite, wer jetzt hier zuguckt oder das Bild, ich verlinke das unten auch nochmal, wer das Bild sieht, es sieht natürlich so ein bisschen aus wie das Tron-Bike, was man bei Zwift fahren kann. Also sieht nach Zwift aus. Das finde ich ganz cool. Finde es aber relativ gewagt, jetzt solche Bilder in die Welt zu schießen, weil ich glaube, da kommt in den nächsten 2 Jahren kein fertiges Projekt.
Keine Ahnung, momentan ist es ja die Schlacht um Material, um Chips, um irgendwelche Sachen überhaupt produziert zu kriegen. Da bin ich jetzt auch gespannt, wann denn so ein Produkt auch live kaufbar sein wird und ob es denn auch, ich sehe da keine Verstellung vorne, keine Höhenverstellung oder so.
Keinen Bergantrieb, sehe ich auch nicht.
Also wir werden mal sehen, was kommt. Keine Ahnung.
Ich glaube auch, dass da, ich habe irgendwo bei Nerd Alert gab es ein Zwift-Interview, habe ich glaube ich letztes Mal schon erzählt. Und da haben die ganz offen gesagt, sie kriegen es eigentlich momentan wegen Corona nicht hin. Deswegen wundert mich, dass jetzt die Bilder hier rauspurzeln.
Ich hätte das mal geheim gehalten, aber na gut.
Ja, weil es ist ja ganz klar, wenn du, ja, momentan ist die Smart-Trainer-Verfügbarkeit nicht mehr so ein großes Problem, wie es jetzt in den letzten Monaten oder in der letzten Saison war. Aber immer noch so, dass die wirklich gerade so die Container hier nach Europa kriegen mit dem Zeug. Finde ich schon gewagt zu sagen, naja, da in den Hardware-Markt überhaupt erstmal einzusteigen und zu entwickeln, also es kostet ja richtig Geld, sowas zu entwickeln, dann gibt es ja große Player, die es schon können, oder es ist ein großer Player an Bord, das weiß man nicht. Also irgendwo habe ich auch gelesen, dass das ähnlich wie TAX dieser Antrieb sein soll, vielleicht stecken die da mit drin, das kann natürlich auch sein. Ansonsten, die Idee ist nicht doof, also du hast halt dieses fertige Bike, was du fahren kannst. Was aber ganz witzig ist, der Smart Trainer selber, der dann ohne Bike stattfindet, also wenn man jetzt sagt, okay, man möchte sein eigenes Bike einbauen, das ist dann nur dieses hintere Teil mit diesem Rad.
Verstehe ich.
Ja, also das heißt, sie müssen theoretisch den Antrieb nur einmal entwickeln und entweder sie verkaufen es mit Rad vorne dran oder ohne.
Was natürlich dann bedeutet, das muss ein Kettenantrieb sein, weil wenn du ein normales Fahrrad einspannen willst, dann muss es ja ein Kettenantrieb sein.
Ja, ich glaube, das würden sie dann wahrscheinlich umbauen. Ich schätze, das normale Rad wird mit Riemen dran gebaut und das andere kriegt dann eine Kassette hinten dran.
Also, es geistern Bilder im Netz rum und wir wissen nicht, was es mit denen auf sich hat. Auch wir können da nichts, aber es ist interessant.
Ja, dabei dachte ich immer, wie geil das sein muss, eine Softwarefirma zu sein und einfach nur Geld einzunehmen und Software zu verkaufen, ist ja viel einfacher, als wenn man Ware mit Containern durch die Gegend schicken muss. Ja. Also es ist natürlich auch ein Aufwand, sie müssen Serverkapazitäten und das Programm entwickeln. Ja, aber
guck Bicool an, ne? Die haben mit Hardware und Software gestartet, sind dann eine ganze Zeit lang voll nur auf die Software-Schiene gegangen, haben sich von der Hardware-Schiene verabschiedet und jetzt machen sie auch wieder ein bisschen was mit Hardware. Also ich glaube, das ist immer so.
Bicool fängt wieder mit Hardware an?
Ja, die haben auch wieder Hardware aufgelegt.
Was denn?
Ja, auch so ein Trainer, so ein Bike.
Ach.
Aber das hat nicht so momentan, glaube ich, die Marktdurchdringung.
Ja, die haben ja auf. Also die.
Aber softwaremäßig sammelst du ja viel mehr Geld ein, wenn du einen Softwaredienst einnimmst. Also es ist ja regelmäßig Geld.
Ja, witzigerweise. Die haben ja nur noch die Software gemacht. Wobei ich nicht das Gefühl habe, dass Bicool viel investiert, um die Software besser zu machen.
Das ist leider auch was, wo ich total demotiviert bin. Sie antworten auf wenig Serviceanfragen. Ich habe da mehrere hingeschrieben und bin auch da ein bisschen traurig, dass ich da keine Antworten bekomme. Vielleicht gibt es ja irgendwo ein Marketingbüro in Deutschland, wo man nochmal ein bisschen Druck machen kann. Vielleicht kann ich ja diesen Podcast verlinken nochmal. Da bin ich wirklich enttäuscht. Und es sind tatsächlich immer noch viele Übersetzungsfehler vom Spanischen ins Englische oder Deutsche drin. Das nervt irgendwann dann mal.
Also, und funktionsmäßig glaube ich auch nichts Neues, ne?
Also ein bisschen stehen geblieben und kostet mich jetzt auch 10 Euro im Monat, wo ich dann denke, Mensch, bin auch kurz davor, das abzumelden.
Ja, ja.
Ah ja, also müssen sie nochmal, ich wollte ja noch ein bisschen was für Bicool Videos machen, aber solange die auf meine Serviceanfragen nicht antworten, bin ich relativ unmotiviert.
Ja, aber ich habe dann ja so ein bisschen, hätte ich ja das Gefühl, ich setze auf ein totes Pferd, ne? Also das wird, oder auf ein altes Pferd, das wird jetzt noch so lange geritten, solange die Software funktioniert, aber wenn da keine Updates kommen, finde ich es ja immer ein bisschen schade. Finde ich auch bei irgendwelchen Apps auf dem Telefon. Manchmal hast du Apps, wo du weißt, da ist jetzt 2-3 Jahre kein Update gekommen. Für meine Sauna, ne? Diese App für die Saunasteuerung kommt nie ein Update. Die haben jetzt 4, 5 iOS, wo du genau weißt.
Dann musst du die Sauna demontieren lassen. Und
ja, muss ein anderes Steuergerät dran. Nein, aber das ist tatsächlich was, wo du ja, und das ist ein echtes Problem in der heutigen Welt, wo du sagst, naja, irgendwann das nächste iOS kommt, die App funktioniert nicht mehr und die haben keinen Bock, die nochmal umzuschreiben. Ja, dann nichts mit WLAN die Sauna anschalten, geht dann nicht mehr.
Mhm.
Dann ist das Ganze, also es gab ja auch einen riesen Shitstorm bei Sonos mal, dass diese ersten Sonos-Geräte nicht mehr unterstützt werden.
Mhm.
Das heißt, du hast irgendwann mal vor 10 Jahren eine Sonos gekauft, dann haben die irgendwie so ein Ding gemacht, kannst du zurückschicken, dann wird die weggeschmissen und du kriegst irgendwie für einen halben Preis eine neue.
Was ja umweltmäßig wirklich Mist ist, wenn ich das mal
Dann wird die nicht mehr unterstützt und dann hast du ein Sonos-Gerät, wo du keine Musik mehr rauskriegst. Weil ohne Sonos-App keine Musik.
Mhm.
Und das sind schon Sachen, also Sicherlich, jedes Auto ist nach 10 Jahren vielleicht auch durch. Oder wenn es viel gefahren wird, ist auch mal ein Motor, der geschrottet ist und man muss einen neuen Motor kriegen und sonst wie. Aber das sind schon Dinge, wo man heute gar nicht drüber nachdenkt. Was weiß ich?
Also ein Auto, was nach 10 Jahren durch ist, das würde mich erschüttern.
Ja, vielleicht aber nach 20. Irgendwann sind die ja Schrott.
20, denke
oder ich. Oder aber ein Motor. Ein Motor, wenn du irgendwie 500.000 Kilometer gefahren bist, kann der nach 10 Jahren kaputt gehen.
Das stimmt. Das
ja, geht also auch. Es kommt ja darauf an, wenn du den...
Genau. Aber so in der Ökobilanz ein Auto, was jetzt nur eine Lebensdauer von 10 Jahren hätte, fände ich schon sehr, sehr erschütternd.
Nein, die halten ja länger. Aber so, und du kannst, immerhin kannst du da neue Reifen und neue Stoßdämpfer reinmachen, während die Box schmeißt da tatsächlich weg.
Genau, aber wenn zum Beispiel die Navigationssoftware kein Update für dein Auto bekommen würde, c'est la vie, dann ist es halt so, das Auto fährt ja trotzdem noch. Naja.
Naja.
Also was es alles so für Probleme gibt, Luxusprobleme.
Gut, dann haben wir noch ein kleines Zwischenthema mit Strava. Muss ich jetzt wieder die ganzen schönen Weihnachtsbilder hier zurückklicken. Da sind wir jetzt zufällig in so eine Beta reingeraten. Da weißt du jetzt viel mehr als ich, weil du hast auch mit denen gesprochen und alles.
Genau, ich habe mit denen auch gesprochen, weil es gibt gerade so eine Beta-Phase, die läuft bis 13. Januar noch. Und am 14. Januar soll es den ganzen normalen Usern, die nicht in der Beta-Phase sind, zur Verfügung stehen. Du hast hier auch so einen Screenshot geleakt, das ist nicht abgesprochen, aber ich lasse den jetzt mal stehen. Zumindest habe ich gefragt, ob ich sagen darf, dass diese Beta-Phase läuft und worum es geht. Und
da sieht man ja nichts drauf.
Ja, alles gut. Ich glaube, das ist unkritisch. Und in der Beta-Phase geht es im Prinzip darum, dass sie die Routenplanungssoftware geändert haben. Und ich bin ja so ein Routenplanungsfan eigentlich und bin
da habe ich ja gar nicht gewusst.
Und bin da natürlich auch wirklich sehr stark mit Komoot verheiratet, finde das auch sehr gut, was sie machen, mit OpenStreetMap im Hintergrund und ein paar Sachen, die ich da herausragend sogar finde. Also die Unterschiede zwischen Rennrad und Gravelbike und Mountainbike, und das finde ich alles ganz, ganz sensationell.
Ja, Komoot, müssen wir ja dazu sagen, ist ja unser Tool im Moment.
Genau.
Für den Orbit, für alles. Und hat zwar hier und da, haben wir ja auch einen langen Podcast drüber gemacht, genau. Hat zwar ein, zwei Macken, aber im Großen und Ganzen gibt es zumindest für uns nichts Besseres im Moment.
Genau. Und jetzt in der Beta-Phase von Strava für die Streckenplanung sind zum Beispiel jetzt Sachen drin, die relativ sensationell sind, was natürlich auch Erwähnung hier in diesem Podcast finden muss. Und ich kann euch das ja schon mal sagen. Also unheimlich gut ist es, dass du einen Vorschlag kriegst für ein Areal, was du neu entdecken willst. Letztendlich, wo starte ich meine Strecke? Jetzt stell dir vor, du möchtest halt irgendeine Strecke im Taunus oder im Deister oder im Harz oder sonst wo fahren. Hast keine Ahnung, Ingo. Das heißt, die Software gibt dir unheimlich gute Startpunkte. Das heißt, da ist natürlich die Maschinerie von Strava so gigantisch zu sehen. Mensch, man sieht das jetzt hier zum Beispiel am Deister. Da werden dir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 schöne Startpunkte gegeben. Und auch ein Startpunkt ist dort, wo wir ganz oft starten, an der Deister-Freilichtbühne, ist dort auch als Startpoint Deister angesetzt. Das finde ich relativ sensationell. Jetzt gibt es da Leute, die besuchen vielleicht mal den Deister und die wüssten nicht, ja, wo parke ich denn mein Auto und wo beginne ich eigentlich meine Tour? Diese Funktion finde ich spitze.
Aber das ist ein Algorithmus, oder?
Naja, klar. Durch die Auswahl, wir haben jetzt ja auch schon hunderte Fahrten mit Start- und Zielpunkt jetzt da an der Deister-Freilichtbühne hochgeladen. Und dann merkt natürlich der Algorithmus auch, Mensch, das muss wohl Hand und Fuß haben.
Da aber dann machen wir doch dann demnächst
einen völlig absurden
Startpunkt an der Rodenberger Höhe und starten da immer unseren Garmin neu und mal gucken, wie lange das dauert, ob man da 10 oder 20 oder 50 mal starten muss, bis das als Startpunkt festgelegt wird.
Das ist eine witzige.
Kann man hacken, ne?
Das kann man hacken. Das ist eine witzige Challenge, Ingo, dass du im Prinzip noch ein zweites Gerät mitnimmst, was du immer da startest. Die Funktion finde ich aber grandios. Jetzt nehme ich mal vor, ich kenne mich im Taunus nicht aus, jetzt fahre ich da mal zum Taunus und wo sollte ich denn mal meine Strecke planen? Also überhaupt einen Startpunkt zu nehmen. Ne? Wie oft nimmt man den Bahnhof bei irgendeiner Stadt, die man nicht kennt und sagt, dann starte ich einfach am Bahnhof, weil da gibt es in der Regel gibt's Parkplätze am Bahnhof, wenn ich mit dem Auto anreise oder mit dem Zug anreise, und dann ist das eben mein Startpunkt. Und was wir uns bei Komoot gewünscht haben, was hier wirklich sensationell gut ist, ist die ganzen wichtigen Punkte, wo sind die Supermärkte und so. Das ist hier, siehst du gerade, wir haben jetzt hier Basinghausen aufgemacht, dann siehst du, wo ist ein Rewe, wo ist ein Edeka, wo gibt es diese ganzen Supermärkte, denn das interessiert doch den klassischen Rennradfahrer.
Super, was haben die denn noch drin? Das sieht man jetzt gar nicht. Tankstellen wahrscheinlich.
Genau, also Verpflegung und auch diese Eisdielen und auch Fahrradläden sind viele. Und
Trinkwasser, ne?
Genau, und letztendlich ist es auch wieder auf OpenStreetMap aufgebaut und sie haben es halt integriert. Und das erstmal als Sache, das greift natürlich auch, ich würde mal sagen, das ist dann ein Kopf-an-Kopf-Rennen von der Planungssoftware zwischen Strava und Komoot. Ja, also da holt Strava jetzt gerade gigantisch auf, wenn dieses Release kommt, muss ich sagen. Eine Funktion, die ich auch, momentan hat sie noch einen Bug, aber die ich momentan sage, die ist zumindest eine Sache, wo man woanders nicht drankommt, das ist diese Heatmap. Das heißt, du kannst dir bei der Routenplanung bei Strava sagen, zeige mir eine globale Heatmap an, die wird dann in blau angezeigt. Das heißt, ja, wo fahren am meisten die Leute? Der Bug, der momentan dabei drin ist, dass du nicht sehen kannst, sind sie mit einem Rennrad gefahren, sind sie ein Gravelbike gefahren oder sind es Downhill-Mountainbiker, sondern du siehst zum Beispiel jetzt, wenn du den Deister nimmst, nur die Heatmap, wo sind am meisten die Leute gefahren? Dann ist natürlich der Nienstedter Pass, der da am meisten gefahren wird. Ne?
Weil er ist dann tief dunkelblau.
Er ist dann tief dunkelblau und dann wird es immer ein bisschen heller. Und man kann erahnen, dass manche Strecken vielleicht Downhill-Strecken sind, aber es gibt auch Downhill-Strecken, die sehr oft frequentiert werden und dann wird der Gravel-Fahrer da in Schwierigkeiten kommen. Ne? Das funktioniert dann nicht. Aber grundsätzlich habe ich erstmal eine globale Heatmap. Wo sind viele Leute unterwegs? Dann siehst du natürlich auch schon, welches Eiscafé ist sehr beliebt. Ne? Also wenn da viele Strecken über dieses Eiscafé führen, dann oh, das scheint wohl ein schöner Treffpunkt zu sein. Das finde ich sehr, sehr interessant, gerade für die Gebiete, wo ich mich nicht auskenne. Und on top finde ich es noch schöner, ein bisschen hat es mich auch bei der RAFA 500 erwischt, dass ich mal sagte, naja, ich fahre jetzt auch mal irgendwie 20 Kilometer, die ich noch nicht gefahren bin. Über diese Wanderer-Earth, du erinnerst dich, über diese, dass ich auch mal 20 Kilometer auf meinem Tacho habe, die neu sind.
Hatte ich auch einige, ja, habe ich extra gemacht.
Danke, habe ich uns ja nicht abgesprochen.
Das ist ja Festive 500, du kommst nach Hause, hast jetzt 65 Kilometer, ach, fahre ich nochmal 15 Kilometer durch mein Wohngebiet. Und dann hatte ich auf einmal 25% von Kirchrode, war richtig.
Genau, klein. Und das ist jetzt zum Beispiel, also das habe ich auch gemacht, mal neue Kilometer entdecken, wenn man ein bisschen Freizeit hat. Und das Schöne ist tatsächlich, dieses Spiel, den kann ich mich nicht entziehen, dass du deine persönliche Heatmap auch anzeigen kannst in der Routenplanung.
Wo du überall schon lang gefahren bist
und dann aktiv eine Route planen kannst, dass du möglichst nicht die Strecken fährst, die du schon kennst.
Auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen, das ist ja richtig geil.
Naja, danke schön.
Dann gehören mir bald 50% von Kirchrode.
Aber du hast verstanden, du kannst also statt der globalen Heatmap, die dann blau angezeigt ist, kannst du deine eigene Heatmap dir anzeigen lassen.
Und dann hast du ja sofort die Streifen.
Dann hast du genau die Sachen, die Straßen, wo du noch nie gefahren bist. Ja. Und das ist natürlich schon relativ sexy, muss ich ganz ehrlich sagen. Und wie gesagt, am 14. wird dieses Release hochgeschaltet. Wie gesagt, ein paar Bugs gibt es noch, aber Halleluja.
Also, Sie haben zumindest, da sind Sie definitiv natürlich noch weit hinter Komoot zurück, Sie haben zumindest aber jetzt die Möglichkeit zu sagen, ich fahre entweder asphaltiert oder Schotter. Also du kannst zumindest zwischen Gravelbike und Rennrad wählen.
Genau.
Du kommst aber nicht so mit Mountainbike-Trails und sonst hier, aber zumindest Schotter und Asphalt können sie wohl unterscheiden.
Genau. Aber
wie das funktioniert, können wir jetzt noch nicht sagen, weil wir es uns selber noch nicht getestet haben, ob das überall funktioniert. Aber zumindest ist das auch, glaube ich, neu. Das gab es vorher auch nicht. Ne?
Genau. Und was auch wichtig ist, wenn du die App live nutzt, dann kannst du auch sagen, ich suche jetzt nach Wasser, ich suche nach Toilette. Also das kannst du in der Live, kannst du dich umleiten lassen. Oh, ich habe mich verplant, ich brauche jetzt doch.
Du kannst die App auch als Routenplaner
nehmen. Ja, klar. Und dann kannst du, während du unterwegs bist, dann kannst du, wenn du das wünschst, auch sagen, ich brauche jetzt eine Umleitung zu entweder Essen oder halt Supermarkt oder Tankstelle oder Café oder eben auch Umleitung zu Wasser oder auch tatsächlich Umleitung zu, ich brauche jetzt mal ein WC.
Witzig, die Strava-App zum
die benutzen,
Aufzeichnen haben wir noch nie benutzt.
Die benutzen wir nicht, aber das kannst du natürlich auch machen.
Das müssen
wir natürlich mal testen. Absolut, absolut. Und
kann ich im Video testen. Wir haben jetzt ja diese Peak Design Fahrradhalterung bekommen.
Genau.
Die könnt ihr übrigens mal googeln oder ich versuche mal das zu verlinken. Haben wir jetzt die erste Lieferung bekommen. Also wenn jemand sein Handy am Fahrrad ranklatschen will, Peak Design ist der Oberknaller. Ich habe also die Hülle hier dran, die ist so dünn. Und trotzdem stabil am Lenker zu befestigen, richtig?
Aber das
also
machen wir nochmal
im Video. Sorry, dass ich da abschweife, aber das ist ja das, wo man dann auch mal sagen kann, ja, lasse ich mal Strava richtig mitlaufen. Also Komoot wird, kann das ja auch,
davon also, ab. Du darfst nicht vergessen, wir hatten ja auch schon mal so, jetzt schweifen wir dabei ab, aber ganz kurz das auch nochmal, ich hatte das ja auch in diesem Weihnachts-24 Dinge als Tipp gegeben für Leute, die mit Radfahren anfangen. Also ein Handy an das Fahrrad zu machen als Navigationsgerät ist ja wirklich super. Du hast ein großes Display, die Akkus halten ja in der Regel schon ziemlich lange und zur Not nimmst du eine Powerbank mit und viele, viele der Handygeräte brauchen gar keine extra wasserdichte Hülle, weil sie wasserdicht sind. Also Apple ganz weit vorne, aber es gibt auch viele Android-Geräte, die sehr spritzwassergeschützt sind und alles. Also von daher, das Handy macht dem klassischen Wahoo, dem klassischen Garmin, dem klassischen Hammerhead auch natürlich, macht diesen Tacho vielleicht manchmal streitbar. Ne? Also da kann ich schon vorstellen, dass viele Leute die Strava oder Komoot-App als Navigation nutzen. Und dann kannst du eben sagen, ich brauche jetzt Wasser.
Ich bin ja jetzt mal gespannt auf tatsächlich die Halterung tatsächlich mal draußen auch zu benutzen. Ich habe die zu Hause liegen und habe da, das ist halt so, auch so magnetisch und richtig bombenfest. Und du hast ja immer das Problem, dass du ein Höhenproblem hast. Du kriegst ja immer eine riesen Hülle sonst normalerweise. Und ja. Die haben da, wir machen Peak Design seit Jahren im Fotozubehör. Ich weiß, ja. Wie die entwickelt sind. Ich war da auch schon, ne? In Kalifornien, als man noch reisen durfte, konnte und wollte. Ich weiß, dass die vor 4 oder 5 Jahren haben die da schon angefangen, wir schon erste Prototypen gesehen und jetzt kommen die erst auf den Markt und das ist wirklich weniger als ein Millimeter, der aufträgt auf der Hülle. Also es ist richtig, richtig geil gemacht. Da freue ich mich schon richtig drauf und nicht, dass ich dann auch irgendwann den Garmin oder Wahoo wegnehme.
Ich sehe gerade kurze Korrektur. Nicht ab 14.01. soll es der Community zugänglich sein. Es steht hier, die wollen es auch schon am 13.01. der Community zur Verfügung stellen. Also
ein Tag nach unserem Event.
Genau, kann man sich gut merken. Wollte damit jetzt ja mal sagen, Halleluja, bin ich als End-User bin ich positiv überrascht, was Strava da macht. Mach mir ein bisschen Sorge, dass die natürlich, als End-User mache ich mir keine Sorge, es ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Wie heißt das? Konkurrenz belebt das Geschäft. Das heißt, es ist ja ganz klar, dass Strava in Richtung Funktionalität von Komoot auch gehen will. Ist ja klar ersichtlich. Ja,
zumindest was die Routenplanung angeht.
Ne? Genau.
Und es sind ja, das haben wir auch schon mal hier besprochen, tatsächlich unterschiedliche Ansätze. Ich glaube, dass Komoot ohne Strava nie so groß geworden wäre, weil die Jungs, also du hast ja trotzdem deine Segmente und deine Challenges, die du fahren willst, vielleicht bei Strava, die du dir dann bei Komoot zusammenklickst. Also die und auch die Lernkurve natürlich, dass du, also sowohl Komoot und Strava leben ja davon, dass Leute überhaupt schnallen, wie es funktioniert. Und wenn du die eines, also jetzt haben wir zum Beispiel bei Strava die Routenplanung relativ schnell geschnallt, da können wir ja mal versuchen, die Linie zu ziehen und so weiter. Kannst du eine, kannst du beide. Und witzigerweise habe ich sogar das ein oder andere Mal Strava auch schon benutzt für die Routenplanung, obwohl Komoot die bessere Software war. Aber weil ich, genau, das war tatsächlich auch eine Recherche im Ausland, wo ich geguckt habe, naja, ich bin jetzt irgendwo da in Sechsten, wo ich noch nie war, irgendwo in Südtirol und habe da geguckt, was gibt es denn für Segmente und wo fahren die Leute so lang.
Genau.
Und wenn du siehst, da gibt es ein Segment berghoch oder bergrunter, dann weißt du, das ist zumindest fahrbar, da sind schon mal Radfahrer lang gefahren.
Ja, genau, und diese, was ich vorhin sagte, ich wollte dir nicht ins Wort fallen, aber dieses Dunkelblaue bei einer World Heatmap, wenn das dunkelblau ist, dann muss das einen Grund haben, dass da viele Leute fahren. Das ist vielleicht eine Hauptverkehrsader, wo man sagt, jetzt wie zum Beispiel der Nienstädter Pass da, deswegen, das ist der einzigste Pass, den du über den Deister fahren kannst. Und ich glaube, das ist eine sehr gute Funktion. Und jetzt kommen wir wieder zu konkurrenzbelebt das Geschäft. Da könnte ich mir durchaus vorstellen, dass das dann im Nachgang, das ist der Vorsprung, den dann vielleicht Strava gegenüber Komoot bekommt. Und das wird dann, so ist zumindest meine Theorie, vielleicht dann auch ein halbes Jahr später bei Komoot dann auch wieder ein Feature sein, was sie einführen.
Da sicherlich dran.
Die müssen ja nachziehen.
Die haben ja jetzt, Komoot hat ja jetzt überhaupt die Funktion, dass man seine Fahrten da hochlädt und sammelt. Da sind die, glaube ich, jetzt dabei, dass sie wirklich auch viel, viele Daten sammeln, wo Strava natürlich einen Vorsprung von 10 Jahren hat vielleicht.
Und du darfst, Entschuldigung, nicht vergessen, Strava ist ja, da ist ja, die sind ja viel mehr global aufgestellt als Komoot, sei es jetzt Japan, sei es USA, sei es also England und all so eine Sachen, während Komoot doch sehr europäisch noch aufgestellt ist und sogar speziell deutschsprachiger Raum.
Also ich erinnere mich jetzt tatsächlich, als ich das Beispiel eben gesagt habe, das war sogar letztes Jahr im Urlaub noch, da bei uns direkt vor der Tür die Alm hoch, habe ich tatsächlich das Strava-Segment mir angeguckt. Da gab es ein Segment mit genau den Kehren und habe mir das dann genau mit dem zweiten Fenster in Komoot nachgebaut, weil ich es da planen wollte. Ne?
Naja,
aber das ist tatsächlich eine Vorgehensweise, wo du genau siehst, im Grunde brauchst du beide Dienste. Ja, also es ist so. Und jetzt ist es vielleicht, ich glaube nicht, ja, weiß ich nicht, was ich jetzt machen würde. Mit der Heatmap wäre es ein bisschen einfacher, als sich ein Segment zu suchen. Also ich habe tatsächlich damals, Heatmap gab es noch nicht in der Form, dass ich da reinzoomen konnte. Da war es einfach so, an einem Berghang weißt du, okay, guckst du, und das ist nicht so einfach gewesen. Du zoomst dann raus, dann verschwindet das Segment wieder, suchst du rein, zoomst du rein bei Strava, ist das Segment wieder da. Du weißt ja auch nicht, wie die heißen. Das ging mir nicht darum, das Segment zu fahren, um dann kommen zu fahren. Aber ich wusste, da, wo ein Segment ist,
muss das gut sein.
Da fahren die Leute lang.
Ja.
Und nicht den Weg, der da irgendwie kreuz und quer nebenbei geht. Und das hat super funktioniert, weil da muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich echt Strecken da bauen konnte, die ich mit Komoot alleine hätte versuchen können. Aber wo ich vielleicht auf irgendeinem Mountainbike-Trail gelandet wäre.
Gutes Beispiel, der Harz Orbit. Da gab es einen Einstieg, um den Harz Orbit zu fahren. Wenn jetzt die Planung bei Komoot nicht da gewesen wäre, die ich jetzt einfach sage, Mensch, da musst du hin. Das ist der Start- und Zielpunkt für diesen Harz Orbit. Den hätte ich im Leben nie gefunden selber. Also den muss mir schon jemand sagen, denn du musst da hinfahren und da ist Start und Ziel. Den hätte ich halt so nicht gefunden. Wenn ich jetzt aber auf der Suche bin nach schönen Strecken im Harz, gravelmäßig, wird wahrscheinlich, das habe ich noch nicht geprüft, das gucke ich jetzt dieser Spot aber schon automatisch auftauchen durch den Algorithmus, weil unheimlich viele Orbiter ja auch das bei Strava hochgeladen haben, dass das ein Start- und Zielpunkt sein kann. Und das macht es interessant. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, da ist die große Datenkrake natürlich ein richtiges Pluspunkt zum Nutzen der User, wo man sagt, toll.
Aber dann musst du die Strecke trotzdem in Komoot reinladen. Also du machst du den Strava, lädst du dann zu Komoot rein, weil ja Komoot diese sensationelle Funktion hat. Du setzt dich ins Auto und bring mich mal zum Startpunkt der Route.
Da müssen wir eigentlich noch ein Video drüber machen. Die Leute wissen gar nicht, wovon wir reden.
Du kannst ja nochmal erklären.
Ja, kann ich kurz erklären. Du kannst ja, wenn du jetzt, also okay, jetzt gehen wir wieder hopp, 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 hopp. Also wenn man in Komoot die Software auf dem Handy anmacht, um praktisch jetzt, sag ich mal, von Hannover zu diesem Startpunkt im Harz mit dem Auto zu kommen, dann sagst du trotzdem, Route starten, eigentlich deine Route, die du im Harz fahren willst, du befindest dich aber noch 150 Kilometer vom Startpunkt der Route weg und dann wird dir die Option gegeben, in dem Moment mit Auto oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln zum Startpunkt zu fahren. Und wenn du dann sagst, ja, das wähle ich, musst du nur noch deiner App, in dem Fall beim iPhone, sagen, mit welcher Navigationssoftware möchtest du dahin? Mit Apple-Kartensoftware oder möchtest du Google dafür nehmen? Das ist noch ein Trick, den man noch eingeben muss. Und dann führt dich letztendlich die Navigationssystem auf deinem Handy zum Startpunkt der Komoot-Strecke. Das ist total geil. Müssen wir mal ein Video machen. Ich glaube, ist nicht so einfach zu erklären.
Turnschuh-Olaf hat was.
Turnschuh-Olaf, viele Grüße. Der hat uns den Tipp verraten.
Den Tipp
Aber es gibt immer so Sachen, wo man denkt, Mensch, warum bin ich da noch nie drauf gekommen?
Ja.
Also...
Also ich glaube tatsächlich, dass es für alle ein Gewinn ist, dass Strava sich da jetzt auch wieder Mühe gibt. Und da ist ja auch, Strava ist ja in letzter Zeit wirklich so, dass wieder ein bisschen was passiert, die eine Zeit lang geschlafen haben, so ein bisschen, und sich wahrscheinlich, weiß ich nicht, habe ich auch so gelesen von dem Gründer und so weiter, der dann wenig involviert war. Also was eine Zeit lang wenig passiert oder auch Dinge passiert, die Community nicht so toll fand. Und die sind jetzt eigentlich wieder auf einem ganz guten Weg. Und für uns als User ist es der Knaller, weil natürlich, wenn da zwei Entwicklungsabteilungen tolle Sachen machen, das ist genauso wie Android und iPhone.
Genau.
Die betteln sich ja gegenseitig und am Ende kommt für beide Seiten ein besseres Produkt raus. Und so wird es da auch sein.
So sehe ich das auch.
Und in dem Fall ja auch noch so, wo man sagt, dann leiste ich mir halt beide Produkte.
Ja, das könnte ich mir vorstellen, dass dann der ein oder andere sagt, das wird mir ein bisschen zu viel. Ich hatte dann so im Vergleich mir gedacht, das ist wie Netflix oder Amazon Prime, ne? Beides kostet ja viel Geld und vielleicht schaltet man dann eins von beiden ab.
Wir sind aber beide ja auch kostenlos nutzbar. Oder zumindest für wenig
ja,
Geld.
Ja, also ja, alles gut, alles gut. Wollte damit nur sagen, der Markt wird es richten, ne?
Ja, ja, aber ich bin ja für jede Option dankbar und ich habe ja eh, wie gesagt, für mich war eh schon die Kombo aus Strava und Komoot, wo ich gesagt habe, bei Strava Segmente suchen, da bauen und das wird sich, glaube ich, auch nicht ändern. Je nachdem, wo du fährst, ist mal die eine, mal die andere Software besser.
Und wir werden es begleiten.
Und ich glaube auch, und dann kommen ja noch so kleine Sachen dazu, wie diese CX Berlin oder wie die hießen, die ich auch mal gepickt habe, die natürlich auch noch einen ganz coolen Job machen. Das ist, wie heißt noch diese Map-Software, die dahinter hängt? Weißt du das?
Hieß es nicht B-Router
oder ja, so, ja, ja. Die natürlich marktanteilmäßig verschwindend gering sind, aber die auch geile Sachen machen.
Aber niemals vergessen, das müssen wir in jedem Fall noch machen, diesen Mini-Lehrgang über OpenStreetMap auch.
Das sagen Strava. Wir, das ist immer der gute Vorsatz für jedes Jahr.
Aber auch das ganz wichtig, auch Strava greift auf OpenStreetMap zurück.
Ja, ja. Das also, verschieben wir tatsächlich von Jahr zu Jahr. Ne?
Ja, ja.
Haben wir, glaube ich, vor 2-3 Jahren schon drüber gesprochen, dass
okay.
wir das mal machen wollen.
Wir haben ja gute Vorsätze, die wir noch. Was hast du für gute Vorsätze, Ingo? Der gute Vorsatz ist, wir machen ein OpenStreetMap-Video. Endlich mal.
Ja, was hast du denn für gute Vorsätze? Sonst das noch so?
Keine. Also ich fange das Rauchen nicht an und bleibe antialkoholisch. Ja. Also machen wir es doch mal. Machen wir es mal andersrum. Ich fange das Rauchen nicht
kein
an.
Kein Fleisch mehr essen? Also nicht anfangen,
nicht Fleisch, anfangen zu Fleisch zu essen. Tatsächlich habe ich keine, also ich habe mir nichts, kein sportliches Ziel gesetzt oder so. Also ich habe diesen Sommertraum, dass ich mit Holger vielleicht Dänemark, Schweden, Norwegen eine kleine Runde drehen kann und tatsächlich ist es das. Ich habe wirklich nichts anderes.
Ich habe tatsächlich einen guten Vorsatz. Ich will wieder mehr mit dem Fahrrad zur Arbeit pendeln. Ich habe das ist tatsächlich ein bisschen eingeschlafen, weil ich so schöne Elektroautos, so ein schönes Elektroauto vor der Tür habe, das so einen Spaß macht und man so schön mit dem Auto zur Arbeit gemütlich fahren kann. Damit will ich wieder ein bisschen von weg. Weil ich bin früher, würde ich sagen, Arbeitsweg 70-80% gependelt und das ist jetzt verschwindend gering geworden. Ist dann vielleicht auch ein bisschen der Stresspegel hoch, aber das ist tatsächlich ein Vorsatz, wo ich gesagt habe, ich muss jetzt mehr mit dem Rad. Und zwar nicht immer das Lastenfahrrad mit E-Motor, sondern auch mal hier richtig mit dem Rennrad und Rucksack und so. Und weniger Süßigkeiten und Kram. Also da wird man irgendwann vor, weiß ich nicht, das ist jetzt 7-8 Jahre her, dass ich angefangen habe, vegan oder zumindest so 99% vegan zu essen. Und jetzt kommen die nur noch dieser ganze ungesunde Scheiß Rügenwalder und sonst, die machen die so geile Sachen, dass man sich nur noch ungesund ernährt. Also das ist echt eine Frechheit eigentlich. Früher, als ich angefangen habe, vegan zu essen, konntest du dich nur gesund ernähren, weil es diesen ganzen Kram nicht gab. Da bist du in den Biomarkt gegangen und da konntest du vielleicht mal irgendwie so einen Tofu kaufen, der auch so halb und jetzt gibt es Beyond Burger und was nicht alles, was richtig geil schmeckt. Da muss ich mal so ein bisschen zurückfahren.
Katjes vegane Gummibärchen.
Alles, egal was. Also ich habe jetzt von 3 oder 4 verschiedenen Leuten habe ich diesen schönen kleinen Lindt-Weihnachtsmann jetzt bekommen. Von Linden veganen Weihnachtsmann. Selbst die machen. Habe ich übrigens noch gar nicht probiert. Der steht da noch unten. Also so viel dazu. Es ist lustig gemeint. So mit den Vorsätzen. Wobei ich das mit dem Fahrradfahren wirklich ein bisschen machen will wieder. Einfach mal ab und zu wieder. Also einfach.
Also ich habe das vielleicht verwechselt mit was erhoffe ich mir an sportlichen Sachen, mit guten Vorsätzen. Tja.
Naja, zumindest habe ich tatsächlich einen, wo ich sage, das muss jetzt mal gemacht werden. Einfach mindestens 2-3 Mal die Woche wieder mit dem Rad zu arbeiten. Und ich habe auch mal Sachen zu transportieren und so ein Kram. Und manchmal geht es auch nicht und das Wetter ist auch Mist. Aber das ist was bei mir ein bisschen eingeschlafen ist, wo ich ein bisschen traurig drüber bin. Hm. Wo ich so stolz in Videos erzählt habe, Mensch, ich fahre mit meinem Lastenfahrrad durch die Gegend und jetzt steht's da. Also muss man ja auch mal ehrlich sagen, wenn es dann irgendwie mal einschläft. Also es gibt ja auch immer Phasen im Leben, wo man mehr und weniger macht.
Also ist das Codewort für die Sendung jetzt hier, dass wir das mal irgendwo einbauen, wo es keiner erwartet, gute Vorsätze.
Ein sehr offensichtliches Codewort für ein Januar-Video, Januar-Podcast.
Ja.
Nee, ansonsten sportlich lasse ich das alles auf mich zukommen. Sicherlich hoffen wir mal, dass wir alle gesund bleiben und dass wir die Möglichkeit kriegen, viel Sport zu machen und tolle Events zu machen.
Ja, dass wir auch das dann, wir sind ja dran mit der Vereinsgründung, bla, dass wir da was hinkriegen.
Ja, habe ich eine E-Mail gesehen.
Genau.
Es geht jetzt demnächst tatsächlich ans Eingemachte und da habe ich auch irgendwo eine E-Mail gesehen, die ich noch nicht beantworten konnte. Danke dafür schon mal, wo auch einer geschrieben hat, die das auch schon Verein durchgegründet haben und auch für so Events und so, die können wir vielleicht auch nochmal ansprechen. Die haben sich auch nochmal angeboten, da Stellung zu leisten. Ja. Also bin ich mal sehr gespannt.
Aber das ist unsere To-Do-Liste hier, was wir auch beruflich haben, dass wir das mit dem Verein hinkriegen. Ja. Gestern waren auch zwei Kunden da, die auch gesagt haben, sie wollen sofort eine Vollmitgliedschaft. Wir sind noch nicht so weit.
Ja, spannendes Thema. Erstmal ja, dann auch dieses mit dem Studio-Umzug, das sind alles so Sachen.
Ja, wir haben noch genug, also Langeweile haben wir auch nicht.
Nee, genau. Wird spannend, wird, glaube ich, wieder ein spannendes Jahr, aber wie immer. Wir haben ja immer irgendwas vor. Und meistens kommt es ja anders, als man es denkt. Kommen wir zum nächsten Thema.
Also freut euch auf das Strava-Update am 13. Januar.
Ja, und probiert das mal aus. Schreibt gerne mal, also das würde mich tatsächlich gerne mal interessieren, wer, warum, was nutzt. Weil ich glaube, dass zumindest in unserer Hörerschaft vielleicht so eine 50-50-Chance ist, dass vielleicht viele bei Strava sind, aber eher Komoot nutzen. Ich nutze eher Strava, bin aber auch bei Komoot. Wo ihr so seid, wo ihr unterwegs seid, wo ladet ihr lieber die Sachen hoch? Seid ihr, und das Thema kommt ja gleich auch nochmal, seid ihr eher die sagen, naja, entspannt, schön Fotos gucken bei Komoot oder gucke ich eher, ja, wie viel Watt ist denn mein Kumpel getreten bei Strava? Sind ja so zwei verschiedene
Ansätze. Ich hätte auch wirklich das Gefühl, dass es 50-50 ist.
Ja, also kriegen wir ja nur raus, ich weiß nicht, kann man so eine Umfrage machen? Strava, Komoot, weiß ich nicht. Vielleicht können wir das bei Instagram mal starten.
Könnte man mal machen.
Zeitgleich, wenn dieser Podcast rauskommt, am Freitag, na gut, dann hören das nicht alle, ne? Ich mache mal irgendwann nächste Woche so eine Umfrage in Instagram rein. Also Instagram einfach nach Enjoy Your Bike suchen, da findet er uns. Und da kann man in diesen Story-Button, diese Stories, die es bei Instagram gibt, kann man ja fragen, seid ihr eher auf Strava oder seid ihr eher auf
Komoot? Jetzt hast du das natürlich, du hast das Problem, dass viele Leute tatsächlich, also wir gehen immer davon aus, dass viele Leute Instagram-User sind, dem ist aber nicht so.
Dann sehen wir aber zumindest, ob die Instagram-User eher bei Strava oder bei Komoot sind.
Es ist nicht ganz so einfach. Du müsstest ja eigentlich müsstest du diese Umfrage auf die Webseite packen, die jeder... Ist nicht convenient genug?
Das wusste ich nicht, wie was
vielleicht müsste man es mehrgleisig machen.
Wir machen es übers Instagram. So viele Leute, wie sich jetzt bei Discord angemeldet haben, die vorher Discord noch nicht kannten, dann bringen wir jetzt den Leuten bei, sich bei Instagram anzumelden. Also bei Instagram anmelden muss man nicht haben. Ist totaler Blödsinn. Ist auch ein Zeitfresser, wenn man es falsch nutzt. Es reicht, wenn ihr uns folgt und da anguckt. Einfach nur uns folgen und dann, das ist auch kein Zeitfresser, weil wir posten vielleicht dreimal die Woche.
Ganz wenig posten wir da. Wir sind da sehr zurückhaltend.
Keine Angst, ist kostenlos und solange man nur uns folgt, ist das auch kein Zeitfresser.
Gut. Aber also, das mit Discord stimmt übrigens, wie viele Leute jetzt Discord nutzen wegen dem Zwift-Rennen und sonst gar kein Discord nutzen. Das finde ich auch witzig.
Ja. Kommen wir zur Festive 500. Das Thema müssen wir mal so ein bisschen einteilen weil wir haben eine Sache, wo wir gleich uns wahrscheinlich hier, da haben wir vorher schon diskutiert drüber, wo es so zwei Personen mit vier Meinungen gibt. Tatsächlich.
Zwei Stühle, keine Meinung.
Wie wir das finden, dass Indoor-Fahrten auch für die Festive 500 zählen oder nicht, da diskutieren wir gleich drüber. Aber das machen wir ganz am Schluss, dann könnt ihr nämlich vorher abschalten, weil wenn wir uns hier die Köpfe einschlagen gleich. Jetzt würde ich erstmal mit dem Schönen anfangen.
Bisschen Angst habe ich vor der Diskussion, das muss ich schon sagen.
Ja, also jetzt pünktlich auch zu dem Thema sind jetzt hier im Hintergrund auch Fotos. Jetzt ist tatsächlich so, dass wir dieses Jahr letztes Jahr haben wir ja wenigstens eine Fahrt zusammen gemacht, dieses Jahr haben wir es nicht geschafft, weil es bei mir zeitlich zu eng war und ich auch irgendwie immer noch mit meinem Sohn Tennis gespielt habe und sonst wie und das alles nicht hingekriegt hätte. Im Grunde müssten wir, und das haben wir nämlich auch noch nicht im Vorfeld gemacht, erzählen, wie unsere Festive 500 überhaupt verlaufen ist. Von Tag 1 bis Tag 8, wenn man das aus dem Kopf hinkriegt.
Ja, kriege ich hin.
Ja.
Ja, ist jetzt nicht schwierig.
Und wenn euch das nicht interessiert, einfach vorspulen. Aber ich, zumindest fand ich es für mich dieses Jahr einen der vielseitigsten Festival 500, die ich je gefahren bin. Weil es einfach komplett wettermäßig und ja, bedingungsmäßig alles irgendwie dabei war. Ja, wie war es bei dir? Ihr seid ja tatsächlich, du darfst auch anfangen, weil du als Erster losgefahren bist, von uns beiden zumindest. Du hast ja tatsächlich das durchgezogen, 0 Uhr am 24. Dezember nachts um
0 Uhr 1. Eine Minute nach Mitternacht gestartet. Ja. Und das habe ich die vergangenen Jahre auch gemacht. Und tatsächlich bin ich nicht davon ausgegangen, dass noch jemand anders um 0 Uhr 1 am Nichtstädter Pass steht.
Na, du hast ja vorher dazu aufgerufen.
Ja, aber so natürlich.
Ich habe 30 Leuten Bescheid gesagt, sind die nicht gekommen?
Nee, die sind nicht gekommen. Aber Christian, ein Kunde, der auch ein Open-Fahrrad bei uns gekauft hat, aus Hameln, ist tatsächlich zum Startpunkt gekommen und hat gesagt, Dan, du fährst nicht alleine. Ich sagte, das ist ja krass, dass jetzt ja auch wirklich jemand steht um 0 Uhr 1. Und dann habe ich den noch in der Kamera, in der GoPro aufgenommen, weil ich ein bisschen gefilmt hatte. Und dann war der doch tatsächlich um 0 Uhr 1 da. Hat mich sehr gefreut. Also viele Grüße, falls du diesen Podcast hörst. Sensationelle Aktion. Sind 80 Kilometer gefahren bei katastrophalen Wetterbedingungen. Katastrophal. Also Regen.
Was
von
hattet ihr denn?
Nur Regen. Und also vier Stunden Regen. Temperatur weiß ich nicht mehr. Es hat nicht gefroren, aber war halt kalt. Aber ja, vier Stunden voll im Regen gefahren und ja, alles durch, ne? Also bis auf die Regenjacke hat gehalten, was sie verspricht. Das ist ja keine Kunst, aber Hose komplett durch, weil ich nicht noch eine extra Regenhose drüber gezogen hatte. Wundgescheuert im Sitzbereich durch den Regen und alles. Das war ein bisschen drüber. Trotz Regenschuhe oben alles reingelaufen in die Schuhe. Ja, sie
Hattest
sind
du meinen Pick denn schon?
Dein Pick?
Na, um die Schuhe wieder trocken zu kriegen.
Nee, den hatte ich. Nee, der war zu knapp, der Pick. Und ja, alles nass, alles katastrophal. Dann einmal der Akku leer gegangen, weil ich die Lampe zu hell gemacht habe. Gott sei Dank hatte ich einen zweiten Akku dabei. Akku wechseln, riegeln. Dann sind die Kollegen, die noch dabei waren, sind dann weggefahren. Schlechte Laune, aber ist egal. Es ist egal, wir sind 80 Kilometer gefahren bei schlechten Witterungsbedingungen. Und das war mein Kickoff. Und das Schöne ist ja für mich war das dann halt gut. Ich arbeite genau nach dem Schnitt, ich persönlich. 62 Kilometer oder 62,5 ist es dann, glaube ich, genau. Mein Schnitt war halt mindestens 60 Kilometer am Tag musst du fahren. Und wenn du einen Tag nur 50 fährst, musst du den nächsten 70 fahren. So habe ich es mir ausgelegt, ne? Und wenn du dann 80 hast, dann bist du schon mal 15 mehr, also in dem Fall 20 mehr gefahren, als du musst. Und vor allen Dingen ist dann auch am 24. Also das finde ich sehr gut für mich, deswegen soll ich ja davon berichten, bist ja dann morgens um 3 oder um 4 war ich dann wieder zu Hause im Bett und dann ist aber auch der Tag, der 24. familiär gerettet.
Wann stehst du denn auf, wieder um 10 oder was?
Nee, also ich habe 3-4 Stunden geschlafen, ja, vielleicht so um 9.
Naja, du, dir reicht das ja.
Aber der Tag ist dann komplett der Familie.
Mir wäre der Tag komplett im Arsch, wenn ich so spät ins Bett komme, funktioniert nicht.
Und das war super. Dann hat man den schon gemacht.
Ja, das
genau. Und dann bin ich jeden Tag im Prinzip
dann
so 40, 50, 60 gefahren.
Gut, dann kann ich ja von meinem ersten Tag erzählen. Ich bin dann halt auch irgendwann morgens um viel zu spät losgefahren, 9, 10 rum.
Aber auch 80 Kilometer habe ich gesehen.
Ja, ja. Habe ich auch richtig Lack gekriegt hinterher.
Genau. Wärst du mit mir gefahren, hättest du keinen Lack gekriegt.
Ja, aber dann hätte ich auch Lack gekriegt, weil ich
weiß nicht, damit ob, das eingepennt. Ich weiß gar nicht, ob die Zuhörerschaft das versteht oder ob das hier Norddeutsch ist. Habe ich Lack gekriegt. Ich weiß, könnt ihr mal schreiben. Habe ich Lack gekriegt.
Das ist das Codewort,
da habe ich Lack gekriegt.
Ja, habe ich Lack gekriegt. Nee, weil ich irgendwie dann losgefahren bin und halt auch bei Regen, voll bei Regen, aber das ist ja ein Fazit, was ich aus der Festive rausnehme, dass mich Regen ja gar nicht so stört. Der Witz ist, man hat ja gar keinen Bock loszufahren, aber das war nicht das Schlimmste.
Okay.
Und es waren ja so 2-3 Grad meines, wenn ich es richtig erinnere, also war auch nicht warm, also irgendwie war es aber so, dass ich, und das war mein Problem, ich habe dann so meine 60-Kilometer-Runde irgendwie mir zusammen und ich bin dies ja bewusst immer alleine irgendwie losgefahren, dann, wann es mir passte, weil ich auch dachte, naja, ich weiß gar nicht, ich habe viel Sport gemacht, war kaputt, kann ich langsam fahren und ich, die Festive ist für mich immer so ein Ding, ich fahre los und dann schlage ich hier nochmal einen Haken und da nochmal einen Haken, so wie ich Bock habe. Wenn du mit jemandem das zusammen machst, dann ist ja so, muss ja mal vorher planen, wo man langfährt. Ich dann habe ich gedacht, ach, dann kommst du in Düren rein, fährst du noch einmal um Maschsee rum. Und dann habe ich tatsächlich die Nummer gemacht, habe ich gedacht, ja geil, wenn du jetzt versuch mal 80 voll zu kriegen, bin ich in Bemerode wirklich zickzack gefahren. Immer so die Nebenstraßen irgendwie und wo es dann wurde, dann weiß nicht, hat dann geregnet, war ich aber ja, wusste ich ja, ich bin gleich zu Hause, wenn mir kalt wird, bin ich ja gleich da. So fahre ich das, den Kram dann irgendwie, ne? Und so habe ich das halt so auf mich, lasse ich das dann immer auf mich zukommen.
Ja, haben wir den ersten Tag die gleichen Kilometer gemacht, nur mit unterschiedlicher Uhrzeit.
Ja, das mit nachts kannst du mich dann am nächsten Tag in die Tonne treten.
Okay.
Ich brauche, also so 8 Stunden muss ich irgendwie pennen. Kriege ich nicht hin.
Ist ja okay. Ja. Aber es ist so bei mir Tradition gewesen, so eine Minute, aber auch wirklich eine Minute nach Mitternacht, das habe ich jetzt wieder gemacht.
Und wir hatten ja beide die, im Grunde sind wir das gleiche Rad gefahren, ne? Mehr oder weniger. Nur du mit Campagnolo und ich mit SRAM.
Da haben wir uns beide
fürs Mind entschieden.
Genau, wir haben uns beides fürs Mind entschieden. Ich bin 32 mm Bereifung gefahren. In dem Fall die 1x13 mechanische Schaltung, die EK. Sensationelle Schaltgruppe am Rennrad. Also das ist ja mein Rennrad und sensationell. Also ich weiß gar nicht, was ich bin völlig außer mir, finde die so super. Und ich die hat auch wirklich viel gelitten, was Sand und Dreck und Schmutz angeht und so knallermäßig die Gruppe, kann ich nichts weiter hinzufügen, finde die spitze.
Ja, das meint, fand ich jetzt auch das perfekte Rennrad für sowas im Winter, bei schlechten Bedingungen, auch mit ein bisschen dickeren Reifen unterwegs.
Welche Reifenbreite hast du?
Ich hatte 28er, aber die auf 30 aufgebaut haben, also auch sind auch relativ breit aufgebaut.
Okay. Na, ich habe von vornherein die 32er, ich habe die jetzt nicht nach, ich habe die auf einer Campagnolo Bora Felge, ich habe jetzt nicht gemessen, ob sie breiter als 32 sind, ich glaube aber nicht.
Ja, die bauen dadurch, dass ich eine sehr weite Felge habe, diese weite Zipfelge, bauen die bei mir, war mir ein 32er, der baut mir zu breit auf.
Okay.
Oder ein 30er schon und so hatte ich auch drauf, hatte ich auch keine Lust großartig zu wechseln, aber es ist halt, du hast diesen Komfort, du kannst mal eine schlechte Strecke fahren, du hast mehr Dreck auf den Feldwegen, wo du drüber bügeln kannst, weil das Rad komfortabel ist. Es ist irgendwie das
Na, ich hatte den
schon perfekte Rad. Also mit so einem richtigen Straßenrenner wie dem S5 oder so hätte ich jetzt keinen Bock gehabt, das zu fahren.
Ich hatte umgerüstet von 5000 TL 32 mm auf 5000 TR, der neue, den wir auch in dem Video vorgestellt haben, weil ich ja auch letztendlich den Hörern, wir beide sind den Hörern ja noch einen Erfahrungsbericht schuldig. Und den kann ich natürlich jetzt perfekt geben.
Ja, ich bin auch die Contis gefahren.
Ja.
In 28 dann.
Genau, können wir ja beide was drüber berichten. Und da machen wir aber ein extra Video von. Also ich kann dem vorgreifen. Mhm. Sensationell der Reifen. Aber ich kann nur sagen, er hat mich in keiner Situation enttäuscht.
Mhm. Ja, also es ist so, er rollt halt schön, er rollt. Finde ich schön weich ab.
Ich bin ihn über Schotter gefahren. Ich bin ihn also wirklich viel Schotterpassagen gefahren. Ich bin auch eine Fahrt mit dem 32 mm Reifen komplett nachts durch den Deister gefahren. Also nicht mit dem Mountainbike-Reifen, mit dem Rennrad durch. Also auch da hat er mich nicht enttäuscht.
Richtig die Deisterfeldwege.
Genau.
Steil hoch, steil runter. Bist du richtig mit Dampf runtergefahren oder vorsichtig?
Nein, mit Dampf runter ging gar nicht mehr. Nee.
Das ist da
Dampf dann runter, denn, ne? Da geht das
und
geht.
Im Dunkeln. Und
im Dunkeln. Ja gut, da habe ich aber auch wirklich, können wir ja drüber reden. Licht ist Pflicht. Ich bin ja viel dunkel gefahren. Sensationell. Also
ja, das habe ich jetzt auch, die Lupine. Das ist.
Ja. Ich bin einmal die Lupine AX, die AX gefahren am ersten Tag. Das ist die größte.
Und das war, wo dir die den Akku bei leer gesaugt hat.
Ne? Naja, klar, also das ist auch ganz wichtig, auch vielleicht hier nochmal für ein paar Zuhörer, die dann, denen das interessieren mag. Also denkt auch immer dran, habt ihr eine Lampe, die viel Strom braucht, dann müsste man eventuell auch zwei Akkus mitnehmen, dass man da nicht doof steht, das ist eine ganz schlechte Idee. Und bin dann auf die kleine gegangen, auf die Nano gegangen, wo es die braucht halt relativ wenig Strom. Mhm. Ja, da, die habe ich dann habe ich auch ein schönes Foto hochgemacht, wo ich so den Anna-Turm beleuchtet habe von unten mit der ganz kleinen Nanolampe, den ganzen Turm, 100 Meter oder wie hoch der ist, beleuchtet. Ja. Richtig gut, hat mir Spaß gemacht. Ja,
ich auch. Ich bin die SL AF7 gefahren und das war auch so, war dann, glaube ich, auch so dieses Gefühl, naja, fährst jetzt nachmittags los und wenn es dunkel wird, wird es halt dunkel.
Hast du ja Licht dabei. Ja. Ne? Ja, also und ich hatte auch Doppelbeleuchtung, wenn wir da kurz sind, hinten. Ich hatte das Varia-Radar und auch noch das Lupine-Rotlicht, weil ich fahre nicht so viel Straße. Ich bin ja eigentlich eher der Waldweg-Typ und weg von der Straße. Aber meine größte Panik war, ich habe jetzt auch nicht so leuchtende Kleidung. Ein Kunde hat mich zumindest auch mal gesehen an der Ampel stehen. Er war ganz erschrocken, wie dunkel gekleidet ich bin. Auch ganz witzig, dass dich andere Leute an der Ampel erkennen. Das ist doch denn. Nee, auch viele Grüße. Aber ich habe eben hinten auch voll Alarm, lichtmäßig. Ja. Also richtig. Also
ja, ich bin immer nur mit dem Varia-Radar gefahren und hatte aber manchmal gedacht, scheiße, jetzt mal das andere. Wenn da das Ding leer läuft.
Genau. Und da hatte ich also tatsächlich.
Einfach nochmal die Lupine, die hält ja 60 Stunden, die läuft nicht leer.
Genau, ne? Ich hatte dann noch das Rotlicht. Ja. Also ich hatte zwei und war hinten schon sehr auffällig. Da hast du schon das Gefühl, Halleluja.
Ja.
Und ja, das war zum Equipment zu sagen. Und ansonsten bin ich halt jeden Tag ungefähr die 60 Kilometer immer gefahren. Habe also meinen Schnitt, mal waren es 80 und mal waren es 50. Immer mal ein bisschen drüber, ein bisschen drunter. Bin halt jeden Tag draußen gefahren. Und muss auch wirklich sagen, aber so muss es auch sein letztendlich, da kommen wir ja später noch zu, war schon wettermäßig auch eine Bratpfanne ins Gesicht. Das war schon sehr hart.
Ja, zum Teil. Und zum Teil war es wieder richtig schön.
Ja, ich weiß nicht, wann du die schöne Fahrt hattest. Ich hatte nur...
Naja, der eine Tag, da bin ich 100 draußen gefahren, da war... also 5 Grad und kein Regen und so. Und
das, genau, das aber da ja sind, schon das weiß ich, aber zeitmäßig, ich hatte wirklich immer daneben gegriffen.
Okay.
Also
stimmt, da hat es danach irgendwann angefangen zu regnen.
Genau, ne? Also ich hatte es immer zerrissen.
Ich habe
ein Foto, wo ich hier mal offenes Visier hatte, wo es mal nicht geplattert hat. Ansonsten habe ich nur Fotos, wo entweder als Schneefall hatte ich ja auch volle Granate. Da bin ich dann tatsächlich mit Mountainbike-Reifen gefahren, weil ich bei Schneefall hatte ich dann echt keine, da hatte ich dann wirklich mal gesagt, ich nehme nicht die 32 mm Slicks, das ist mir dann doch zu glatt. Das war der Tag, wo du gesagt hast, hast du mir auch im Gespräch gesagt, ich bin losgefahren, bin wieder nach Hause gefahren, bin dann Indoor gefahren. Da bin ich auch los und konnte nicht fahren, musste dann irgendwie 4 Stunden später erst los, weil es auch glatt war.
Naja, dieser Eisregentag, den bin ich gar nicht erst losgefahren.
Ja, aber ich wollte dir sagen, das ist der Tag, wo ich dann, ich glaube, ich konnte erst 4 Stunden später losfahren und dann auch mit Schneefall sogar und am Pass und so. Und da hatte ich dann Mountainbike-Reifen genommen. Und das war dann auch hart, weil das waren auch 70, 80 Kilometer, die ich dann mit Mountainbike-Reifen auf der Straße gefahren bin.
Naja, ich weiß, dass der zweite Tag zum Beispiel war bei mir so, das war ja Heiligabend, hat es geregnet, den ganzen Abend geregnet und dann hat nachts die Temperatur angezogen. Dann habe ich morgens aus dem Fenster geguckt, das ist aber bei uns öfter so, dass bei uns die Nebenstraßen irgendwie trotzdem schon wieder abgetrocknet waren, weil auch bei Kälte verdunstet ja das Wasser. An dem Tag habe ich mich nicht rausgetraut, ne? Oder zumindest nicht in der Frühe der Zeit. Und ich hatte dann irgendwie noch mit meinem Sohn Tennis mittags und sonst wieder gesagt, okay, setz dich auf die Rolle. Wollte ja eh dieses Grafa 50 500 Trikot da kriegen. Das konnte ich dann an dem Vormittag fahren und dann nachmittags Familie und sonst wie. Und an dem Tag habe ich dann gesagt, ja cool, abends muss ja alles trocken sein und wollte abends nochmal draußen fahren, weil ich sagte, okay, nur drinnen ist auch doof, dass du nochmal draußen, hätte ich mir tatsächlich vorgenommen, nochmal 50 Kilometer hinten drauf. Und dann haben die diese Straßen gesalzen da abends. Habe ich angehalten, habe geguckt, du hast Grip und sonst was. War immer so ein blöder Schimmer auf dieser Straße.
Ja, ist schon gefährlich, gar keine Frage.
Bin ich nach 5 oder bin ich dann am Kronsberg, bin hoch und dann bin ich gesagt, nee, drehst du wieder um. Das ist, wenn da irgendwo eine Eisscholle, und das ist mir leider letztes Jahr passiert, ich weiß nicht, ob im Rahmen der Rafa 500 oder einfach so, wo ich dachte, ach geil, Minusgrade und irgendwann stört einen das auch nicht mehr. Tatsächlich finde ich das ja besser als Regen oder sonst wie, wo ich sage, die Minusgrade mit beheizten Handschuhen und so. Irgendwie behelfe ich mir da, dass ich das ganz gut fahren kann. Und dann war die Straßen trocken, alles war eigentlich trocken, bis auf eine Kurve, wo irgendwie so eine Eisscholle lag und da hatte ich irgendwie ein halbes Jahr lang irgendwie meinen Daumen verdreht hier oder gestaucht. Dann habe ich dann so einen Schiss, habe ich gesagt, nee, kannst du nicht machen, bin ich nach Hause gefahren. Und dann war ja der nächste Tag auch noch, es waren -8 Grad abends, ne? Und ich glaube, dieser feuchte Schimmer kommt dadurch, dass die überhaupt salzen. Hätten die nicht gesalzen, wäre die Straße trocken gewesen. Ich glaube, dass das Salz zieht die Luftfeuchtigkeit an und dadurch entsteht das überhaupt erst. Und ich weiß nicht, wo der Taupunkt ist, wo so ein Salzwasser wieder anfängt zu frieren.
Also diese Mischbelege sind ganz gefährlich, wo du dann dich drauf verlässt, hier ist es gesalzen und es ist alles super Grip und dann kriegst du die Phase, wo sie es eben nicht gemacht haben und da hast du dann noch alles
also gesalzen glatt. Und rechts und links ist Schnee und es ist Minus und es ist eine nasse Fahrbahn. Da kann ich mich drauf einlassen. Aber sobald du bei 8, 9, 10 Grad Minus bist, fängt ja dieses gesalzene Zeug auch wieder an zu frieren.
Ja, es ist, als Fahrradfahrer ist das kein Geschenk.
Und dann bin ich am nächsten Tag, ich habe aber gesehen, dass du an dem, du bist da tagsüber, hast da fahren können. Du bist ja tagsüber gefahren, die zweite Fahrt. Und dann war der zweite Weihnachtstag. Da habe ich gesagt, okay, jetzt muss eigentlich alles trocken sein. Bin ich auch losgefahren. Und da waren die Landstraßen auch wirklich trocken. Und dann aber jede Ortschaft, wo ich durchgefahren bin, wieder dieser blöde Schimmer auf der Straße durch das Salz. Da bin ich wie auf rohen Eiern, bin ich um diese Kurven gefahren und dann nach 50 Kilometern nach Hause. Und da fand ich es erstaunlich, dass du an dem Tag, da hast du, glaube ich, 80 abgerissen, wo ich nach 50 Kilometern meine sämtlichen Akkus leer waren von meinen Handschuhen, die ich volle Pulle angeschaltet hatte und sonst wie. Also es war gar nicht so schlimm, es hat irgendwie Spaß gemacht, war auch eine schöne Eiseskälte. Aber es hat dann auch gereicht. Nach, ich glaube, 2,5 Stunden war ich für die 50 Kilometer unterwegs, weil du wirst, ich werde bei der Kälte extrem langsam. Also du hast nicht dieses
Gefühl. Ich bin grundsätzlich langsam, von daher, ich werde nicht langsam, ich bin grundsätzlich langsam.
Ja, aber ich weiß nicht, wie es dir geht, aber da habe ich null Motivation reinzutreten bei so einer Kälte. Da bin ich froh, dass ich überhaupt in Bewegung bin. Also so richtig, also ich werde halt, die Muskeln werden halt nicht so warm, dass man das Gefühl hat, ah, ich gebe jetzt mal Gas. Und dann halt dieses wirklich wie auf rohen Eiern in diesen Ortschaften und so, also da kommst du nicht weit. Oder? Wie hattest du das?
Ja, ich bin wirklich nicht schnell gefahren. Ich fahre ja da auch.
Du warst ja 5-4 Stunden unterwegs.
Genau, ich fahre ja auch den 20 bis 25er Schnitt. Irgendwo eier ich da ja auch rum und dann.
Ja, mehr bin ich auch
also,
nicht.
Also da bin ich ja kein Leistungssportler in dem Sinne. Ich bin ja froh, dass ich draußen, und wie gesagt, das wird ja noch ein Thema von mir. Ich will es halt unbedingt draußen fahren. Ja. Das ist halt mein Ziel, unbedingt draußen fahren und dann nochmal 5000 Höhenmeter ist mein persönliches Ziel und die letzten zwei Fahrten, also die siebte und achte Fahrt, dann da fehlten mir dann noch 2000 Höhenmeter, ja, da musst du dich zumindest zusammenreißen, ne? Ich habe erst 3000 Höhenmeter, da fehlt ja noch was, ja. Dann musst du eben.
Na gut, aber das ist deine persönliche Challenge, dass du immer diese 5000 Höhenmeter
aufhörst. Genau, dann habe ich dann nochmal am vorletzten Tag bin ich dann nochmal von mir aus dann in den Sündel reingefahren und nochmal auf den Deister hoch. Und da, das war schon wirklich ein kleines bisschen gegen meinen Willen, aber das macht es ja auch irgendwie ein bisschen, ja, ich wäre auch gerne nur mit 400 Höhenmeter nach Hause gekommen, hätte mir auch gereicht. Mist, dann würde ich ja mein persönliches Ziel nicht erreichen können, weil eins ist klar, am Silvestertag dann nochmal irgendwie fast 1500 bis 2000 Höhenmeter machen. Das wird ein bisschen hart. Und dann hatte ich mich am Silvestermorgen, da viele Grüße an Turnschuh Olaf und an Tobias, die hatten mich gefragt, ob wir noch eine Abschluss-Gravelfahrt machen im Deister, so eine schöne, klassische Gravelfahrt. Und das fand ich eben auch schön, dass ich in meiner Festive noch so eine ganz klassische Gravelfahrt drin habe. Da haben wir dann nochmal 1000 Höhenmeter gemacht und dann war eigentlich mein Highlight, dass ich meine 5000 Höhenmeter vollgekriegt habe.
Ja, aber mir ging das auch so weiter. Dann war irgendwann dieser eine Tag 100 Kilometer, da bin ich tatsächlich den Tag vorher auf der Rolle gefahren, mich komplett aus dem Dings geschossen. Da gab es irgendwie so eine Fahrt, wo du 12-mal volle Pulle so einen blöden Berg hochgefahren bist.
Na gut, du musst ja nicht 12-mal volle Pulle hochfahren. Du wolltest das.
Du lässt dich ja mitziehen.
Wollte ich gerade sagen, du machst das schon freiwillig und lässt dich anstiften.
Hat aber auch Bock gebracht. Und dann der nächste Tag war der, wo bei mir zumindest schönes Wetter war, bei dir scheinbar ja nicht. Das war dann so, wo ich glaube 28 so rum, richtig schönes Wetter, wo ich dann gesagt habe, jetzt musst du 100 Kilometer fahren. Ich habe auch wirklich, war ich froh, dass ich alleine unterwegs war, 3-mal Pause gemacht, Beine haben wehgetan, schön locker pedaliert und sonst wie. Aber es war das erste Mal, wo du dann, ich glaube, es waren Plusgrade, 3-4 Grad plus und es hat nicht aus Eimern geschüttet. Hier und da mal genieselt oder so. Da hat man sich ja schon drüber gefreut. Und dann kam aber die Zeit, dass es wieder irgendwie die nächsten Tage war, dann nur noch Regen, glaube ich. Ne? Ich glaube, dann war nichts mehr mit trocken. Dann waren es aber auf einmal 13 Grad. Also wir hatten ja irgendwie minus, also das
ja, Kälteste war minus 8. Das Temperaturdelta war schon ziemlich groß.
Ich glaube, ich hatte 21 Grad Temperaturunterschied von minus 8 bis 13, 14 Grad. Und mein Abschluss war dann, weil wir in Wolfsburg mit Silvester gefeiert haben, bin ich dann da mit dem Fahrrad rübergefahren. Schön bei 13 Grad in Hannover losgefahren. War trocken. Ich hatte Rückenwind. Bei 13 Grad losgefahren und so Hälfte der Strecke. Ich hatte so 40, 50 Kilometer rum. Dann habe ich auf der Wetter-App auch gesehen, dass es regnen soll. Er hatte zum Glück also Regenjacke und alles an. Alter, dann war das aber irgendwie für Hannover angesagt, 2, 3 Tropfen, und ich habe aber nicht für Wolfsburg geguckt. Dann war da wirklich mit richtig Wind und Gott sei Dank so halbwegs aus der richtigen Richtung und einmal komplett auch nochmal durchgeregnet am Schluss. Aber kommst du dann auch an, und also ich hatte die Festive 500 vorher schon voll mit den Indoor-Kilometern, aber dann habe ich da nochmal die 100 Kilometer Fahrt nach Wolfsburg gemacht, und das Fazit danach war eigentlich, warum macht man das nicht öfter, dass man, also ich fahre, man fährt ja viel zu wenig abends nochmal los und viel zu wenig, wo man sagt, es tröpfelt jetzt mal ein bisschen, macht man halt, also ich fahre dann halt hinten mit Schutzblech, du ja ohne. Das ist das wichtigste Fazit ist eigentlich, wie blöd ist man das eigentlich, dass man das nur zur Festive 500 so macht. Weil es ist am Ende so, egal wie, auch wie kalt es war, minus 5 Grad und sonst wie. Das Einzige, wo ich halt wirklich Schiss habe, ist diese Sturzgefahr. Das will
die habe ich
nicht.
Auch, die habe ich auch.
Da fahre ich einfach, da fahre ich auch grundsätzlich nicht los, weil.
Nein, aber da sind wir uns einig, ne? Das ist das, was mir auch Sorge macht. Das kann ich mir nicht leisten.
Und,
wer kann sich das schon leisten? Keiner kann sich
aber das ansonsten, leisten. Egal wie kalt es war, egal wie doll es geregnet hat, du bist nach Hause gekommen und es war trotzdem geil. Und es bleibt definitiv, und deswegen erzähle ich ja über diese ganzen Fahrten hier, jede von diesen Fahrten ist mir in Erinnerung geblieben, weil ich genau weiß, ah, da war das mit, Alter, wie kalt waren die Hände und dann Füße, Zehen, trotz beheizten Socken, da helfen die dann ja auch nicht mehr richtig bei minus 5. Wie geil das ist, dann nach Hause zu kommen, und dann bist du komplett durchgeregnet, der Schwiegervater ruft an, Mensch, ich hat zweimal oder mir aufs Telefon gesprochen, der wollte mich abholen, weil er dachte, es kann nicht sein, dass der Junge da noch irgendwie da Richtung Wolfsburg unterwegs ist bei dem Sturm und alles, ne? Wo ich das aber gar nicht so empfunden habe. Wenn du dann da 2, 3 Mal durch den Regen gefahren bist, ist das ja so gut. Vor allem, wenn denn mein Pick nachher kommt mit den wie ich das jetzt vermeide, dass Wasser in die Schuhe läuft.
Aha. Hast du Stulpen?
Ja, richtig. Hätte man auch mal früher drauf kommen können. Perfekte Lösung tatsächlich. Und das ist so, wo ich sage, ja, jetzt habe ich wieder 3 Tage nicht gehört, wo ich sage, ja, jetzt müsste man eigentlich nochmal losfahren. Also was das für ein schönes Erlebnis, auch im Dunkeln wieder, dieses Erlebnis im Dunkeln zu fahren, was wir ja in unserem 24-Tage-Pod-Dings-Türchen genau. Adventskalender gesagt haben.
Das, was das ich noch
viel öfter machen.
Das, was ich noch als in Erinnerung habe, ich habe in 8 Tagen noch nie so viel, so intensiv mein Fahrrad sauber machen müssen.
Ist ja, ja, die Klamotten.
Katastrophal. Katastrophal. Also dieser Schmodder an den Bremsscheiben, ja, Bremsbelägen und Kette, also das musste wirklich, jeden Tag musste alles. Dieses Rad gemacht werden, und zwar volles Programm, weil es war sehr schlimm. Und deswegen auch, ganz kurz das
die
Kompliment
Fotos
auch.
Waren ja auch im Hintergrund ab und zu mal
genau,
zu sehen.
Genau, deswegen auch wirklich, ich hatte mal neulich geschrieben, Material am Limit, und dann hatte jemand geschrieben, naja, das muss das Material doch abkönnen. Ja klar, das Material kann es auch ab, und es ist ja trotzdem möchte ich sagen, dass das erstaunlich ist, dass das Material das auch alles so mitmacht. Dass es ja, das ja. auch alles.
Wir reden von einer 13-Fach-Kette.
Genau.
Also nicht mehr hier so ein Panzer.
Und das voll verschlammt, das voll mit so aufgesaugten kleinen Kieselkörnern und so, dass das alles noch perfekt schaltet und immer noch alles perfekt bremst und dass das nicht ein Failure hat, ne?
Ja.
Das muss ich doch tatsächlich auch als Kompliment an die Hersteller geben, und das gilt jetzt, du bist ja SRAM gefahren, und das gilt ja für Shimano auch, also es ist jetzt unabhängig von dem Hersteller, ist es für mich trotzdem eine Erkenntnis, dass das Material alles ohne Probleme mitreißt. Also ich komme ja noch aus der Cantilever-Bremsenzeit. Da hast du ja tatsächlich versagende Bremsen gehabt, oder wo du sagst, dass du ruinierst dir deine Felge nach so einer Fahrt, ne? Dass du halt heutzutage sagen kannst, ja, das macht doch beim Scheiber mal gar nichts.
Ja, also gebremst immer, also es macht halt Geräusche. Ne? Das ist
ja, aber du weißt, du vernichtest jetzt nicht deine Felgenbremse damit oder deine Carbonfelge, sondern ja. du hammerst halt diesen ganzen Dreck halt nur auf eine Bremsscheibe drauf. Na und, dann machst du das alles wieder sauber. Also dass es das Material mitmacht, ist halt erstaunlich. Ja. Und du hast gesagt, dass eine, das mag jetzt dem einen oder anderen Hörer vielleicht komisch vorkommen, aber dass so eine schmale Kette mit 13 Ritzeln hinten, dass das trotzdem noch akkurat, also wirklich perfekt on spot, nee, spot on. Also dass das so perfekt die Gangwechsel macht, dass man da nichts zu meckern hat bei dem massiven Dreck. Boah, das, obwohl ich in dieser Szene bin, ist es trotzdem so, das hört man vielleicht ein bisschen raus, dass mich das begeistert.
Ja, ja, ja.
Dass man sich da drauf verlassen kann.
Also, und was da, das hörte sich ja manchmal wie Schmirgelpapier an, ne?
Genau, und deswegen musste natürlich
war auch manchmal sauber. So auf Gravel, das ist ja das Schöne auch, wenn du dann auf Gravel landest, fährst du da auch einfach. Und das ist echt, manchmal reicht es, aber dadurch, dass es so geregnet hat, reichte auch manchmal nur der Wasserschlauch. Ne? Habe ich es nicht mit Schaum oder irgendwas.
Also Schaum jetzt auch nicht alles, aber musste richtig sauber machen. Das ist eine Katastrophe.
Ja, ja. Ich Idiot, habe mein Rad dann, also wenn dann die festive 500 vorbei war, ich hatte dann die 500 geschafft und dachte, na Wolfsburg, mal gucken, ob das klappt.
Dann nicht mehr sauber machen, ne?
Nach der letzten Fahrt. Nach den 500 Kilometern, also bevor der Wolfsburg-Fahrt, alles aber richtig sauber, ne? Richtig mit Pressure Washer und Schaum und alles im Garten und einmal noch mit dem Lappen drüber und sonst wie fahre ich nach Wolfsburg. Jetzt steht es so dreckig da, wie ich in Wolfsburg angekommen bin. Aber ich hatte es schon einmal perfekt wieder sauber vorher. Mann, Mann, Mann.
Ja, es war jeden Tag war das Rad.
Ja, ja.
Ja, das waren unsere Sachen so. Ja. Vielleicht mache ich noch so ein ganz mini kleines Video. Ich habe jeden Tag so einen kleinen Vlog ins Handy gesprochen, aber ich weiß noch nicht, ob es kommt oder nicht. Muss ich nochmal gucken.
Ja, dann kommen wir mal zur Festive 500 Challenge, die ja mal von Rafa irgendwann ins Leben gerufen wurde.
Ich kenne sie nur als Rafa Challenge.
Genau, also wir haben sie früher auch immer liebevoll Rafa 500 genannt. Freut sich der Sponsor der Challenge.
Also ich kenne sie auch nur als Rafa Festive 500.
Genau, und wir haben es, glaube ich, früher immer Rafa 500 genannt. Jetzt habe ich mir mittlerweile angewöhnt, Festive 500 zu sagen oder zu schreiben.
Ja, mir ist wurscht.
Und das haben wir ja eben schon angekündigt. Jetzt ist es ja so, dass ich zumindest einen Teil der Fahrten auch Indoor gemacht habe und wir so ein paar Kollegen und Freunde haben, die Indoor gefahren sind. Und das ist tatsächlich auch was, da bin ich super interessiert, was die Community oder was ihr so als Zuschauer oder Zuhörer dazu sagen würdet. Also gerne mal einen Kommentar schreiben. Findet ihr das eigentlich gut, dass man jetzt Indoor auch die Festive 500 Challenge bei Strava machen darf oder nicht?
Und dass man es mischen kann.
Dass man es vor allem mischen kann, dass man sowohl Indoor, Outdoor fahren kann. Und ich weiß, die ersten Festive 500, wenn du auf der Rolle gefahren hast, hat das nicht gezählt. Mhm. Und heute zählt halt auf der Rolle fahren mit dazu. Ich bin ja eher auf der Seite, wo ich sage, das haben wir vorher im Gespräch, haben wir uns schon ein bisschen, bin eher auf der Seite, wo ich sage, finde ich richtig gut, dass es egal ist, ob man auf der Rolle fährt oder draußen. Und du bist auf so ein bisschen so, wo du sagst, naja, das ist zumindest was dir so ein bisschen die Motivation nimmt.
Das
so habe ich es verstanden.
Genau, das trifft es eigentlich. Also A, ich finde das gar nicht gut, das zu mischen. finde aber Rollefahren eine tolle Sache. Also, dass das auch klar ist, dass ich ja Rollefahren nicht doof finde. Ich weiß von dem Marius, der gesagt hat, Mensch, ich habe meine Leistungsfähigkeit, um Outdoor-Orbits fahren zu können, auch viel durch Rollentraining erreicht. Ich weiß, dass Rollentraining super ist, super effektiv ist. Ich finde unsere Rennen auch wirklich, die machen mir wirklich viel Spaß. Und ich weiß auch, du hast es ja gesagt, 77 Kilometer, was wir, oder jetzt auch wieder 70 Kilometer, was wir jetzt demnächst wieder als Rennen haben, das ist nicht ein Geschenk. Alles das ist mir bewusst. Also verteufle auf gar keinen Fall das Rollenfahren. Ich persönlich nutze Bicool mehr als Zwift, aber das ist jetzt ja nur eine ganz andere Geschichte. Aber die Vermischung irgendwie, diese Festive 500 mit Indoor-Fahren zu vermischen, das finde ich halt einfach falsch. Und ich erinnere mich immer an, ich bin so empfänglich für so emotionale Werbebilder, ne? Und als ich das erste Mal auf diese Festive 500 aufmerksam geworden bin, dann waren das so ganz klassisch epische Werbebilder. Oh, man fährt im Dreck, es ist Regen, die Leute sehen angestrengt aus. Es war halt diese Werbekampagne von Rafa natürlich auch, weil sie auch ein Klamottenhersteller sind. Ist ja auch klar, dass sie dafür Werbung machen. Ne?
Stimmt, die verdienen ja nichts dran, wenn man Indoor fährt. Ja, also vielleicht die Bib-Short noch.
Und da war immer so, kämpf dich durch. Und ich erinnere mich damals dran, dass ich schon damals sagte, ist das ein bisschen unfair jetzt? Jetzt muss ich mich hier in Anführungsstrichen in unserem Breitengraden im Winter ein bisschen durchkämpfen. Und auch, man haben dies gut in Neuseeland oder in Australien, wo sie so schönes Wetter haben. Das war aber auch nur so ein Sekundenbruchteil, wo ich sagte, naja, so ist es halt. Was sollen die Leute in Colorado machen, wo Tiefschnee ist? also oder Kanada, ne, wo die jetzt sagen, die sind im tiefsten Winter. Das ist das Päckchen, was jeder tragen muss. Entweder du hast das Glück und wohnst in der richtigen Umgebung, wo schöne Sonne ist und kurze Hose, oder du machst gerade Urlaub auf den Kanaren oder irgendwas. Oder du musst es halt so nehmen, wie es ist. Aber diese britische Firma Rafa, die hatte immer irgendwie Werbeposter von schlechtem Wetter und kämpf dich durch zwischen Weihnachten und Neujahr 500 Kilometer und ganz klar mit der Message, da draußen zu fahren. Ne?
Das war ja, so. Das war ja der, wenn ich es richtig erinnere, der Ursprung war ja irgend so ein Typ, der mal 1000 Kilometer immer gefahren ist in der Zeit.
Das ist vor meiner Zeit, das habe ich nicht, genau, nicht mitbekommen.
Also darauf basiert, glaube ich, die Festive 500 irgendwann mal, das waren, glaube ich, mal 1000 von jemandem. Wir haben es sogar irgendwann im Podcast hier mal erwähnt, aber ich kriege es auch nicht mehr genau zusammen. Aber ansonsten ist es so wie wir die Festive sind, wir ja schon gefahren vor 6, 7 Jahren oder sowas.
Ich weiß es mindestens nicht mehr. Ich habe ja, da gab es ja diese Abnäher.
Früher gab es ja immer so noch so eine kleine Aufnäher, die wir nirgends aufgenäht haben, aber das war eigentlich
schön.
Das war eigentlich, wo wir beim Thema motivieren sind. Das war damals noch viel motivierender, was Echtes in die Hand zu kriegen.
Genau.
Auch wenn du es dir schicken lassen musst und sonst wie, aber das ist ja heute, es ist ja nur so ein Abzeichen bei Strava, wo man sagt, ja, der hat das abgeschlossen. Das ist tatsächlich was gar nicht, bei mir gar nicht mehr die Motivation ausmacht, dass das bei Strava dieses komische Abzeichen kommt.
Auch gar nicht bei mir.
Weil erstens gibt es sowieso viel zu viele Abzeichen und es ist auch nicht mehr so wie damals diese schöne Plakette, die es gab. Also irgendwie ist es das gar nicht mehr. Die Motivation ist einfach nur da, diese 500 Kilometer voll zu machen.
Lass mich das einmal ganz kurz zu Ende bringen. Ich mache es auch ganz schnell. Also die ersten 3, 4 Festive, die wir so gefahren sind, die waren so, wir haben uns draußen gequält und es gab auch immer die Situation, dass wir Freunde hatten, die schlechte Wetterbedingungen hatten, wo Glatteis war, wo Schnee war, die es nicht fahren konnten. Es war schon immer so, dass die südliche Hemisphäre, die Australier, die waren immer alle ganz schnell fertig, weil die immer bei 30 Grad gefahren sind. Also es war so, wie es ist. Du hattest dir mal die Hand gebrochen, konntest nicht fahren. Dann muss man es so nehmen, wie es ist. Es gab halt keine andere Möglichkeit, es zu fahren. Und dann ist es so und dann schafft man das eine Jahr eben auch mal nicht. Das ist im Leben völlig, in meiner Welt ist das völlig legitim, Sachen nicht zu schaffen. Und ich schaffe sehr viele Sachen nicht. Und wie du schon sagtest, zählten auch Indoor-Kilometer nicht. Und dann hat das aber jetzt geswitcht, dass das so gekommen ist, dass das auch zählt. Und das ist ja genau die Frage. Das kann man ja gut finden oder schlecht finden. Und definitiv finde ich es nicht schlecht, wenn man sagt, man würde sagen, man hätte 2 Challenges. Auf die Idee bin ich am Anfang gar nicht gekommen, aber viele Grüße an Jens. Der hatte mir gesagt, ja, er hätte das total super gefunden, wenn es 2 Challenges gegeben hätte. Und er hätte sogar gesagt, die 8 Tage 500 Outdoor-Kilometer oder die 8 Tage 800 Indoor-Kilometer. Das war seine Sache. Und ich war sofort bei ihm, sage, Mensch, das wäre ja die Lösung aller.
Warum 800?
Ja, weil er jetzt gesagt hat, so ungefähr 3 Stunden am Tag, du fährst 60 Kilometer draußen mit deinem 20er-Schnitt und du fährst vielleicht Indoor den 30er-Schnitt, dass man irgendwo so eine Realität von der Zeit hat. On top hat man vielleicht noch draußen, wenn man denn jetzt nicht in Australien wohnt, noch einen kleinen Mützenschlag, dass es eben mit Regen und Wind und Kälte vielleicht noch mal ein bisschen, vielleicht draußen ein bisschen anstrengender ist. Das packe ich jetzt einfach mal beiseite. Ich finde die Entscheidung von, also das, was mich auch gestört hat, diese Vermischung, also wir kommen jetzt ja zu dem Punkt, dass es mir das nicht gefallen hat, dass die Vermischung da war. Mir hätte es mehr Motivation gegeben, wenn alle meine Freunde oder der kleine Circle um mich drumherum, der ist ja sehr klein, sagen, Mensch, wir fahren das alle draußen, geil. Und wenn man dann sagt, ich kann den Tag nicht draußen fahren, ich möchte aber trotzdem Rad fahren, das ist doch überhaupt kein Problem. Dann setzt du dich auf die Rolle, fährst Be Cool, Ruvi, Zwift, was auch immer du machen willst oder ein Ergometer auf dem normalen Rad, was gar nichts aufzeichnet. Aber es muss ja nicht zur Challenge zählen. Dann ist es halt deine Trainingseinheit, die du innen drin hast, aber die wird halt nicht mitgezählt. Oder, was jetzt der Vorschlag, viele Grüße nochmal an Jens, den finde ich spitze, zu sagen, okay, es gibt die Indoor-Challenge. Und der Jens hat gesagt, und es wird garantiert Leute geben, die würden beide Challenges machen, Indoor und Outdoor. Denn ja, es gibt ja Leute, die habe ich gesehen, die fahren ja 1500 Kilometer und ich glaube, es sind Leute, die über 2000 auch oder knapp an die 2000 gefahren, das ist ja unvorstellbar. Und vielleicht hat man dann auch die Sachen, das soll mir recht sein, wenn dann Leute sagen, das lasse ich mir nicht nehmen. Ich fahre die Indoor- und die Outdoor-Challenge. Ne? Das fände ich total witzig, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn es Leute gibt, die beide Challenges machen. Das Vermischen, muss ich ganz ehrlich sagen, ich rede da vielleicht ein bisschen zu sehr aus meinen persönlichen Gefühlen rüber, aber das macht mir wirklich keinen Spaß, zu sehen, wenn ich gebe denen allen Kudos. Also ich habe Respekt davor, wenn jemand 100 oder auch 150 Kilometer Indoor fährt und so. Natürlich verdient das Kudos. Das steht außer Frage. Aber es demotiviert mich dann zu sagen, wow, und ich gehe jetzt raus bei diesem Scheißwetter. Ich Idiot. Ich könnte ja auch einfach in meinen Raum gehen, wo mein Indoor-Bike steht. Und irgendwie fühle ich mich irgendwie als Depp der Nation, dass ich jetzt rausgehe. Das ist aber vielleicht ein hausgemachtes Problem, dass ich so denke. Das mag so sein. Aber mir hat es besser gefallen, irgendwie entweder draußen oder drin oder es gibt zwei Veranstaltungen. Das hätte mir persönlich besser gefallen. Und am Ende, damit ist mein Monolog dann zu Ende, ist das im Prinzip, manchmal bin ich da vielleicht schnell in meinen Entscheidungen, aber wenn das nicht geändert wird, dann fahre ich sie nicht mehr.
Okay.
Das demotiviert mich wirklich. Ja, und ich habe tatsächlich ja heute mit Strava telefoniert wegen den neuen Features und habe gesagt, ob ich meinen Vorschlag einreichen darf. Und habe gesagt, na klar. Also die leben ja auch davon, dass sie ein Feedback bekommen. Was denken die Leute? Und vielleicht ist es auch schön, wenn ihr jetzt hier diesen Podcast nutzt, um uns auch mal ein Feedback zu geben. Denkt ihr eher wie Ingo? Völlig nachvollziehbar. Denkt ihr vielleicht ein bisschen wie ich und könnt es in irgendeiner Weise verstehen? Dann schreibt das auch so rein. Also ich will keinen anprangern und ich will Indoor-Training überhaupt nicht anprangern. Ich mache es ja selber auch. Aber es wäre jetzt auch irgendwie trotzdem nicht denn, wenn ich nicht meine Gefühle dazu sagen könnte, dass mir das nicht gefallen hat.
Das ist ja auch das Gute, dass man verschiedene Meinungen hier haben darf.
Ach, ist das so? Darf man die haben, Ingo?
In unserem Podcast darf man das. und ich sehe es ja komplett anders. Ich sage ja, wie toll wäre das gewesen, wenn ich damals mit meiner gebrochenen Hand, wo ich total neidisch auf euch war, dass ihr die Festive 500, damals sogar bei relativ gutem Wetter, konntet ihr die Festive 500 fahren. Wir haben irgendwie am 10., 15. Januar La Palma geplant. Das wäre auch gegangen, wenn es eine zweite Challenge gegeben hätte, eine Indoor und eine Outdoor, hätte ich es auch machen können. Aber was wäre ich dankbar gewesen, wenn meine Indoor-Kilometer für eine Festive 500 gezählt hätten, weil dann hätte ich die Motivation gehabt, mit meiner gebrochenen Hand auf dieses blöde Indoor-Bike zu setzen, was damals noch nicht so schön modern war wie jetzt, zu sagen, na gut, ich setze mich drauf, ich fahre jetzt die 500 Kilometer Indoor und hätte nicht neidisch auf die anderen gucken müssen, ja, die können das jetzt machen und ich nicht. Also, und da sind wir wieder beim Thema Motivation. Wo du jetzt demotiviert bist, war ich damals demotiviert, zu sagen, fahre ich 500 Kilometer auf der Rolle, aber ich kriege ja gar kein Abzeichen. Mhm. Macht ja keinen Bock, weil es war ja, das ist ja der Witz, wir Menschen, und deswegen gehen wir ja auch zum Ironman oder Leute machen hier einen kleinen Volkstriathlon. Wir brauchen ja so ein bisschen diesen Ansporn. Wir machen das jetzt, nicht um den Wettkampf zu gewinnen, um ihn vielleicht zu finishen oder sonst wie, oder um diese blöde Ironman-Medaille zu kriegen, wenn ich ins Ziel komme, oder eben um so einen blöden Rafa 500. Damals war es auch noch ein Aufnäher. Da war es ja noch nicht mal so ein virtuelles Abzeichen. Ja. Mit dem virtuellen Abzeichen ist es ja eh schon ein Stück Motivation rausgenommen worden. Von vornherein, weil man gesagt hat, ja gut, ich kriege ja dieses Abzeichen jetzt da in mein Strava-Profil, guckt sowieso kein Mensch rein, was ich für Abzeichen habe. Also interessiert ja höchstens den engsten Freundeskreis und deswegen hat es da für mich ja schon an Wert verloren. Nichtsdestotrotz, wenn ich damals die Chance gehabt hätte, das Indoor zu fahren, hätte ich die 500 Kilometer Indoor gefahren. Und das mit einem Arm, mit dem anderen hätte ich mich ja gar nicht abstützen können. Mhm. Und hätte jedes Mal irgendwie diese komische Manschette wieder reinigen müssen.
Weil voll geschwitzt.
Ja, und deswegen bin ich eher so, dass ich sage, ist ja super, dass sie das irgendwann geöffnet haben. Und ich meine, der Grund war auch Corona am Ende. Ich glaube, letztes Jahr, wenn ich mich richtig erinnere, war es letztes Jahr das erste Mal, weil sie gesagt haben, stay at home und dieser ganze Kram, weiß ich nicht.
Das finde ich leider als sehr schlechtes Argument, muss ich ganz ehrlich sagen.
Vielleicht war es, aber das weiß vielleicht einer unserer Hörer besser, ob es vielleicht auch schon vor zwei Jahren auch schon möglich war. Damals war es so, dass ich es richtig, richtig traurig fand, weil ja, und da kommt das nächste Argument, was pro Mischung ist, wir haben anders als jetzt bei FIFA 2000 am Computer, ist es ja anders, also es ist ja ein anderer E-Sport, den wir betreiben, weil wir ja trotzdem
schwitzen,
Watt auf die Pedale bringen. Indoor fahren ist auf der einen Seite härter. Das habe ich jetzt zum Beispiel tatsächlich gemerkt, diese 100 Kilometer Indoorbahn.
Ja, aber du musst ja nicht so reinladen.
Ja, egal. Aber das ist,
naja,
selbst wenn ich nicht so reingelatscht hätte, also Indoor fahren ist ja mental, war das für mich anstrengender. Es waren jetzt knapp 3 Stunden auf der Rolle zu sitzen, als 3 Stunden schön draußen in der Kälte und ein bisschen Wind und Natur zu erleben. Also es ist ja mental, glaube ich, nimmt sich das nichts. 3 Stunden auf der Rolle sind immer scheiße. Also unser Kollegen ist irgendwie 5 Stunden oder 6 Stunden auf der Rolle gesessen. Also deswegen würde ich da jetzt, es ist am Ende so, wo ich sage, na, dass es überhaupt die Möglichkeit gibt, wo wollte ich jetzt eigentlich drauf hinaus?
Wegen deiner Hand, ja, warst du eben eigentlich.
Ja, aber der Hauptpunkt. Das ist eine Motivation mehr, ist, dass man noch mehr Leute abholt. Und dann ist es im Grunde so, dass man sich die Challenge, so wie du sagst, du hast jetzt die Motivation, das draußen zu holen. Dann kannst du dir ja sagen, naja, ich mache das jetzt draußen, ist mir ganz, ganz wichtig, das draußen zu machen. Und das ist meine Challenge, kommunizierst das vielleicht auch mit deinen Kumpels.
Habe ich nicht kommuniziert.
Ja, aber könntest ja kommunizieren, könntest du sagen, Ingo, machst du mit, wir fahren nur draußen, wir müssen das jetzt durchziehen. Dann wäre das vielleicht eine ganz andere Nummer gewesen, wäre ich vielleicht gar nicht auf die Idee gekommen, drinnen zu fahren. Vielleicht auch doch, keine Ahnung, oder ich hätte es vielleicht nicht geschafft, weil ich bei Glätte nicht rausfahre.
Und wo du aber dann, das ist halt, das mache ich auch nicht.
Ja.
Ich muss dann halt warten.
Ja, oder man schafft es halt nicht, weil halt irgendwie Schneegestöber für die letzten 3 Tage kommt, dann kommt's. Aber wenn jetzt wirklich das Schnee, wir haben 250 Kilometer drin und dann kommt überraschend doch das Schneegestöber. Natürlich fahre ich die 250 Indoor drin weiter und finde es auch gut, dass es die Option gibt.
Ist ja okay. Ich würde lieber
mit. Du würdest dann abbrechen.
Ich würde dann lieber sagen, dann habe ich dieses Ziel leider nicht erreichen können. Ich habe auch ein Everest-Ding nicht geschafft. Es gibt 1000 Sachen, die ich nicht schaffe. Deswegen bin ich nicht todtraurig und nicht falle ich nicht in Depressionen, nur weil ich dieses Ziel jetzt mal nicht erreicht habe. Und das ist auch völlig okay, dass man, ob man die Hand gebrochen hat, ich hatte eine Knie-OP, konnte in den Zeiten nicht so viel fahren, wie ihr gefahren seid, und dann gilt das gleiche Spiel. Ich würde jetzt nicht neidisch sagen, aber dann ist man traurig, dass jetzt die Kumpels können nicht fahren.
Neidisch, aber
ja, du weißt, was ich meine.
Das falsche Wort.
Nein, aber neidisch ist auch okay.
Ich war damals einfach, wo ich gedacht habe, dann sieht man die Fotos und denkst, ja scheiße, eigentlich wäre es dabei gewesen.
Das kenne ich ja auch. Also das ist ja genau das Gleiche. Wenn
da
ich
darfst
jetzt
du auch bei Strava eigentlich
darf gar man gar nicht reingucken, weil da wird man ja kirre. Du hast gerade eine Knie-OP gehabt, kommst gar nicht klar. Und dann siehst du die alle rum machen, jeden Grand Fondo und so. Da wird man vielleicht ein bisschen nervös und dann ist es besser, das einfach zu meiden, das Medium. Das gilt gleich, schreibt das gerne in die Kommentare. Das gilt für viele Leute ja vielleicht auch, wenn man dann gerade krank ist oder irgendwie nicht kann, dann ist das wirklich. Oh, das nimmt einen hart mit, wenn man da gerne diesen Sport halt, egal welchen Sport, glaube ich, gerne macht. Aber das gilt ja für Leute, die, keine Ahnung, Beachvolleyball toll finden und du hast Bänderrisse und kommst nicht klar und dann guckst du das im Fernsehen, dann sollte man es lieber abschalten. Ne? Das ist ja immer das Gleiche. Aber es ist eben auch okay, was auch immer der Grund ist, etwas nicht zu schaffen. Also was auch immer der Grund ist, ob es dein Knie, dein Handgelenk oder eben Glatteis oder Regen oder eben Pech ist, dass du in Alaska wohnst und nicht in Australien.
Aber es ist ja ein Geschenk des Himmels, dass man es trotzdem schaffen darf.
Du hast es, ich verstehe deinen Punkt, ich habe das verstanden. Ich habe nur eine andere Meinung und ich finde es halt gut, dann mach das doch für die Indoor-Fraktion als eigene Herausforderung, finde ich super.
Aber das ist auf jeden Fall eins, aber auf der anderen Seite. Also ich kann es nur sagen, also ich verstehe das auch. Also ich habe ja auch aus eigener Erfahrung, weiß ich auch tatsächlich, dass 100 Kilometer auf der Rolle haben mich 3 Stunden gekostet oder sogar unter 3 Stunden. Und 100 Kilometer draußen haben mich 4,5 Stunden, weil ich bin am nächsten Tag bin ich ja 100 Kilometer draußen ja, gefahren. Vielleicht mit müden Beinen war nicht ganz so schnell unterwegs, aber es ist definitiv, du sitzt weniger Zeit auf der Rolle, als wenn du draußen fährst, hast keine zugefrorenen Zehen. Trotzdem bin ich da ganz anderer Meinung und sage, ja, leben und leben lassen. Man mag es ungerecht finden, dass man mehr Kilometer in weniger Zeit schafft. Das verstehe ich. Dann muss man aber auch denjenigen ungerecht finden, der vielleicht in einer 30er Gruppe vielleicht irgendwo fährt und sonst. Aber das ist, glaube ich, gar nicht das Thema. Das ist, glaube ich, auch gar nicht dein Thema, weil
wollte ich gerade sagen, du sagst etwas.
Südhalbkugel, die können ja ein Radrennen fahren, können auch einen 40er Schnitt fahren. Also das ist, glaube ich, nicht das Ding. Und dann sehe ich es eher so als Geschenk des Himmels, dass man sagt, ist ja geil, dass wir als Radsportler die Möglichkeit haben und als Läufer auf dem Laufband ja vielleicht ähnlich. Wir können diese Kilometer simulieren und wirklich sehr, sehr realitätsnah simulieren, außer, dass wir natürlich keinen Gegenwind haben und sowas. Ne? Das ist ganz klar.
Und Regen, und, die Dusche habe ich jetzt auch nicht.
Auch nicht und ich fühle mich jetzt nicht selbst betrogen für mich selber, weil ich habe ja das Gefühl, habe ja nicht das Gefühl, dass ich diese Challenge nicht gemacht habe. Sag mal so, für mich ist diese Challenge ein reines Motivationsding.
Ja, aber
und es ist nicht so, dass ich jetzt losgehe und sage, geil, ich habe die 500-Kilometer-Challenge geschafft, also auch nicht vor Freunden oder Leuten, die das nicht machen, sondern es ist ja ein ganz, ganz tief persönliches Ding. Ich habe eine Motivation, weil da irgendwo Festive 500 steht, die muss da nicht stehen, finde ich auch übrigens sehr cool. Axel, unser Mitarbeiter, fährt, der ist gar nicht bei Strava, fährt die Festive 500 einfach so,
ja,
weil er weiß, und da ist irgendwann mal diese Festive 500 erfunden worden, zwischen 24. und 31. Und alleine, dass es das gibt, dass man da an zwischen diesem Datum 500 Kilometer fahren kann, finde ich, es ist so viel Motivation so für uns alle. Für dich ja demotivierend leider im Moment gewesen, also, aber für uns alle ist das ja der Grund, sich Heiligabend um 0 Uhr oder Heiligabend vormittags oder am ersten Weihnachtstag nachts noch aufs Rad zu setzen, um diese Dings zu fahren oder um sich auf so eine blöde Kackrolle zu setzen,
das
zu
fahren. Ingo.
Aber am Ende ist letztendlich die Motivation, ja, der motivierende Faktor ist 500 Kilometer. Ne, nennt sich Festive 500, könnte ja auch Festive 1000 heißen, dann wären es halt 1000 oder es wären 800, ist ja wurscht. Aber ich hätte mich ja bei Eisklette nicht auf die Rolle gesetzt, wenn nicht dieser Bonus gewesen wäre, aha, ich kriege ja ein paar Kilometer auf meine 500 drauf. Ich wäre ja sonst zwischen Weihnachten und Neujahr, hätte ich auch schön Plätzchen essen können und mit dem Arsch irgendwie auf dem Sofa sitzen können und so weiter. Cool. Sich zu gucken, ja, wie mache ich denn das jetzt? Nachher spielst du Tennis 2 Stunden, dann musst du heute Vormittag fahren, sonst kannst du ja nicht direkt vom Rad auf den Tennisplatz gehen und was weiß ich. Und dann, so wie du ja auch, dann muss ich die Zeit finden. Scheiße, muss ich durch den Regen fahren. Ingo konnte 100 Kilometer im Trocknen fahren, weil er vormittags, du hast vormittags keine Zeit. Du bist ja nur am Rumquengeln wo, dann guckst du auf die Wetter-App. Scheiße, da gibt's Eisglätte, da gibt's Eisregen, dann müssen wir halt 3 Stunden warten, um zu fahren. Das ist ja so ein Ding. Und dann hast du tatsächlich Mathematik im Kopf, 62,5 Kilometer müssen es mindestens sein.
Na, dann, naja, das habe ich mir halt selber, also du brauchst ja nur den Tagesschnitt rausrechnen.
Ja, ja, und ich habe ja immer so dieses Gefühl, das ist ja bei allem so, was ich im Leben mache, immer erstmal ein bisschen Plus machen. Und dann sich so weiß, ah geil, wenn jetzt habe ich 30 Kilometer plus in den letzten 3 Tagen geschafft, brauche ich morgen nur 30 fahren, bin immer noch im Soll. Ne?
So aber so habe ich das gemacht.
So rechne ich ja auch im Kopf die ganze Zeit, genau. Rechnest du rum. Und das dann am Ende ja nochmal, ja, ganz oft sind wir ja auch 600 Kilometer gefahren, weil wir dann doch noch mehr geschafft haben als gedacht.
Genau.
Das ist ja dieser motivierende Faktor. Und deswegen sage ich, völlig egal wie, ob Rolle oder draußen, der motivierende Faktor sind die 500 Kilometer. Unabhängig von dieser Strava-Challenge. Ich habe die überhaupt 3 Tage später erst angemeldet. Deswegen finde ich es völlig egal. Ich finde es eher gut, dass man noch mehr Leute abholt, die sagen, ja, ich muss jetzt arbeiten. Gibt Leute vielleicht, die auch wirklich nicht draußen fahren können oder es nicht geübt sind oder Schiss haben, bei Regen zu fahren, weil es glatt ist auf der Straße, sonst wie. Jeder hat seine Chance. Und dann ist ja das Witzige, und vielleicht ist das ja für dich wieder eine Motivation, du hast ja noch eine ganz andere Challenge gefahren. Für dich war ja eine Eigenmotivation, draußen zu fahren, 500 und diese 5000 Höhenmeter.
Ja gut, aber das ist ja mein privates Ding.
Ja, aber das ist ja deine Challenge, die du fährst.
Ja, aber so, und die nächste, Challenge kann ich mir
und
selber setzen.
Dann gibt es ja hunderte von Leuten da draußen, die sagen, ja, diese Eierköppe, die fahren das ja alle an 8 Tagen. Nee, 500 am Stück.
Die gibt's auch, genau.
Das heißt, da gibt's, und das ist, glaube ich, das, wo man vielleicht dem Ganzen wieder vielleicht, oder wo du vielleicht auch sagen kannst, ja, ist doch mir egal, wie der eine oder der andere das schafft. Ich persönlich setze mir das Ziel so, ich möchte an 3 Tagen die 500 voll kriegen. Ich habe hier einen Follower, der Veit, der aus dem Vereinskollege, der ist 5 Tage jeden Tag 100 Kilometer draußen gefahren. Das war seine Challenge, wahrscheinlich jeden Tag diese 100 Kilometer voll zu machen. Fand ich extrem beeindruckend, weil der ist 100 Kilometer bei minus 10 Grad gefahren an diesen beiden minus 10 Grad Tagen. Hart. Und der trainiert ganz wenig, also den sehe ich sonst nicht trainieren. Also der muss da relativ aus kalter Hose reingegangen sein.
Na ja.
Und die Motivation zu haben, zu sagen, ja, ich mache das so für mich, wie ich es geil finde. Und ich setze mir das Ziel, das nur draußen zu fahren. Und so weit geht bei mir die Liebe für die Festive 500 nämlich einfach nicht, wo ich sage, ja, ist mir doch jetzt egal. Bevor ich stürze, fahre ich doch lieber drin.
Ja, aber dieses auch.
Ne, und
wir drehen uns im Kreis,
darum geht es mir doch gar nicht. Und da geht es mir nicht darum,
ich möchte auch nicht stürzen,
dass es irgendwo dadurch leichter schaffbar ist oder dass es überhaupt schaffbar ist. Ist es mir auch am Ende sogar egal, ob ich es schaffe oder nicht. Es ist einfach die Motivation, sich überhaupt hinzusetzen, es zu versuchen. Und die kriegt, und diese Motivation, glaube ich, dass man damit, dass man es jetzt mischt, viel, 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 viel mehr Leute abholt. Die erstens immer noch dieses Backup haben, naja, ich habe jetzt 3 schöne Tage, da kann ich 300 Kilometer draußen fahren, dann wird es schlecht, fahre ich 2, also die dann sich danach noch auf die Rolle setzen können, weil es anfängt zu schneien. Irgendwo in Süddeutschland war es, glaube ich, auch so. Die dann trotzdem, und da, ich glaube, das muss gemischt bleiben, weil man da einfach viel, viel mehr Leute mit abholt, die immer dieses Backup haben, oh gut, morgen fängt es an zu schneien, gut, dann fahre ich drin weiter. Die Chance hättest du nicht, wenn du zwei Optionen anbietest. Dann fährst du die 3 Tage bei schönem Wetter draußen oder auch bei schlechtem Wetter, wo es noch nicht glatt ist, hast 300 Kilometer auf dem Tacho, dann fängst du doch nicht nochmal bei null an, um 800 zu fahren. Wenn dann auf einmal doch der Schnee kommt. Das weiß, und wir wussten es vorher nicht. Ich habe die App angeguckt. Drei Tage vor Heiligabend sah das noch so aus, als könnten wir gar nicht fahren. Da sah es nach Schneefall aus.
Wie gesagt, ich gebt dir gerne diese ganze Redezeit. Es ist so wie beim Politik. Ich habe so das Gefühl, es ist wie so bei so einem.
Muss jetzt mal die Redezeit eingeschränkt
nein,
werden.
Nein, nein, nein.
Ich kann dich auch nicht überzeugen, ne?
Ich habe nur das Gefühl, wir sind ja bei diesem Politiker-Duell, wo hier irgendwie nach Redezeit gedingt wird.
Hart,
das
aber ist, fair.
Ja, das ist völlig okay. Ich akzeptiere das alles und höre das auch ganz.
Aber
ganzartig,
du fährst nächstes Jahr nicht mehr mit.
Nee, das mache ich auf gar keinen Fall mehr, weil mir das auch wirklich. Und ich kann dann nicht über meinen Schatten springen. Was mir grundsätzlich gut gefällt, ist, dass wir irgendwie auf einer Wellenlänge sind. Zum Beispiel diese Orbit-Serie ist zu 110% meine Wellenlänge. Es hat den Gedanken, es ist komplett outdoor. Wir fahren die Orbit-Serie auch nicht indoor. Also das finde ich toll. Es sind schöne Strecken in Deutschland, wo es vorwiegend darum geht, outdoor-mäßig ein Erlebnis zu haben und Spaß zu haben. Und es ist ganz klar, alle Leute, die an der Orbit-Serie teilnehmen, müssen den Harz-Orbit oder den Alpen-Orbit oder den Leister-Orbit oder
den Batopia-Orbit.
Ja, aber es ist ganz klar, wir fahren die draußen. Und was auch unheimlich gut ist, und ich möchte nicht in die falsche Ecke gehen, es ist völlig egal, ob du das hier wie unser Marius, hier der Orbit-Sieger, irgendwie in 8 Stunden schaffst, oder ob du es, ich glaube, die langsamste Zeit im Deister waren dann 23 Stunden oder so. Es ist völlig egal und da holt man mich komplett ab. Ich möchte nicht, das lasse ich auch nicht gelten. Ich finde das unheimlich bemerkenswert, wenn jemand auf der Rolle 150 Kilometer leisten kann und auch braucht, das will ich, das ist nicht mein Anspruch. Und ich habe auch niemals gesagt, dass das leichter ist oder irgendwas. Ich finde aber einen Grundgedanken, ein Outdoor-Event ist ein Outdoor-Event und bleibt ein Outdoor-Event. Und ein Indoor-Event ist ein Indoor-Event und ein Indoor-Event. Wir haben auch nicht die Tour de France, die man gleichzeitig fahren, 100 Fahrer die Tour de France draußen, wirklich am Col de Galibier, und dann gibt es welche, die fahren 50, fahren es dann Indoor. Es ist ein Indoor-E-Sport, ob mit oder ohne Schweiß, ist mir völlig wurscht. Das eine ist eine Indoor-Gesellschaft, zu der ich mich auch gerne zugeselle, unsere Zwift-Rennen. Also ich möchte, das ist, ich, irgendwie habe ich das Gefühl, ich werde falsch, das finde ich toll. Nur die Vermischung finde ich total doof. Und das Outdoor-Event, jetzt nehmen wir mal die Orbit-Serie, gehen wir mal kurz weg von der Referenz, ist ein Outdoor-Event und bleibt ein Outdoor-Event. Und es ist auch egal, ob das jemand mit dem Rennrad fährt, ob er das im Windschatten fährt, das hat übrigens auch der Rafa geändert, ne, im Team fährt oder bei Sonnenschein fährt oder bei Regen fährt, aber es ist ein Outdoor-Event, so ist es nun mal. Und irgendwie verbinde ich natürlich Radfahren doch tatsächlich mehr mit der Outdoor- und der echten Welt und mit Luft draußen im Wald und dann eben mit den Elementen, die du beschrieben hast, mit Regen und Wind und so. Und finde aber auch ganz toll den Vorschlag, der mir viel später eingefallen ist, Mensch, wir machen das gleiche Indoor. Das finde ich total super, die Idee, aber wenn ich der Einzige bin, der das super finden soll, ist auch so gut sein. witzigerweise, und deswegen, ich will nicht meinen Standpunkt mit Gewalt durchsetzen, ich will nur versuchen, ihn zu vermitteln. Witzigerweise haben wir ja 4 Leute im Service, den Axel hast du schon gesagt, der das ja gar nicht aufzeichnet, aber die 500 gefahren ist. Und wenn ich habe alle 4 gefragt und 2 sind es nur Outdoor gefahren und 2 sind es gemischt gefahren. Der Stefan hat sich verletzt, davon ist er mal ein bisschen ausgeklammert. Aber interessant ist, dass die sich auch, 2 sind der Meinung, es muss ein Outdoor-Event bleiben und die anderen beiden sind der Meinung, es muss gemischt werden. Mein Vorschlag finden die mit Mischung, finden die auch doof. Also es muss gemischt werden, auf deiner Seite, ne? Dass du sagst, es bleibt auf alle Fälle gemischt. Aber
wie schön das ist, dass er verletzt war und trotzdem das Ding zu Ende bringen konnte.
Er konnte es ja nicht zu Ende bringen.
Hat er nicht geschafft.
Nein, okay. Verletzt. Und ja, das verstehe ich schon, dass das schön ist. Aber ich weiß, damit stehe ich dann wahrscheinlich alleine da. Damit muss ich dann umgehen können.
Nee, ich glaube, das stehst du ja nicht. Du hast ja gesagt, unten ist 2:2, hier ist 1:1, also 3:3 steht's.
Nee, ich meinte diese Sache, dass etwas nicht geschafft wurde. Das ist etwas, das müssen wir ertragen und das gehört auch zur Charakterbildung für jeden dazu. Es hat mal nicht geklappt. Es sollte mal nicht sein. Das ganze Leben
ist so. Das ist aber gar nicht das Problem, weil da habe ich ganz viele Leute, die es auch nur draußen fahren wollten oder auch gemischt, die es nicht geschafft haben. Ich sehe es aber so, es überhaupt erst anzufangen, ist jetzt leichter geworden, weil man es mischen kann.
Das verstehe ich
doch. Weil man weiß, das Wetter wird schlecht, ich kann notfalls drin
fahren. Aber das ist doch ein Grundgedanke, den ich auch unterstütze. Also wie viele Leute wir motiviert haben durch unser dummes Gequatsche und durch unsere Videos, dass die überhaupt 30 Kilometer Fahrrad fahren. Das ist ein Highlight in meiner beruflichen Laufbahn, Leute überhaupt daran zu bringen. Das steht außer Frage und das geht auch nicht, darum geht es nicht. Dass man Leute motiviert, was zu machen, haben wir selbst in unseren 24 Episoden gesagt. Geh mal nachts raus, fahr mal im Dunkeln, fahr mal die Rafa und etc. Ich bin auch völlig d'accord, fahr doch mal unser Zwift-Rennen mit, mach das doch mal, schau über den Tellerrand hinaus. All das unterschreibe ich zu 100%. Aber wie soll ich denn aus meiner Haut rauskommen, wenn ich das Gefühl habe, es ist ein Outdoor-Event, was jetzt Leute Indoor fahren und mir das nicht gefällt? Wie soll ich es denn der Welt mitteilen? Außer, dass ich jetzt eine E-Mail schreibe und sage, ich bin dagegen. Und ich finde aber auch die Idee, und ich will mich doch dem nicht verschließen.
Ja, einfach du hast dahingehend recht, dass es natürlich mal ein Outdoor-Event war. Das ist da aus der Grundidee entstanden.
Gib mir diese Redezeit noch, Ingo. Ja. Und dann habe ich mal auch Holger angerufen, mit dem ich viel Kontakt habe in Washington, der schon viele Strava-Rafa nicht fahren konnte, weil das Wetter einfach zu schlecht war in Washington. Und wer das jetzt mitbekommen hat, jetzt war das zufälligerweise super Wetter in Washington und pünktlich nach Ende der Rafa war da Schnee. Und welche Chance er hatte, da viel draußen zu fahren und ein bisschen nur Indoor gefahren ist.
Ist er auch gemischt gefahren.
Ist auch gemischt gefahren. Und er sich aber auch, ich habe gestern mit ihm telefoniert und habe ihn nach seiner Meinung gefragt, wie er das denn so findet. Und er sagte, die Rafa 500 hat ihren Zauber verloren. Und dass er selber sagte, ich bin es jetzt auch Indoor und Outdoor gefahren, aber es gab auch das Jahr, wo ich draußen nicht fahren konnte und das mir in der Seele leid getan hat, genauso wie du es gesagt hast, dass er es nicht fahren konnte, aber dann war es eben ja. Und jetzt kam dieses Jahr, wo es mild war, er konnte draußen viel fahren, ist aber auch drinnen gefahren, weil er natürlich jetzt auch das Spielzeug neu hat, was er auch toll fand, dass er Indoor fahren kann, dass die Familie um ihn drumherum ist und er nicht für 5 Stunden draußen verschwunden ist. Aber er hat auch ganz klar gesagt, 2 Sachen sind komplett verschwunden. Der Reiz ist weg, etwas zu schaffen. Der Reiz ist weg und hat auch ganz klar gesagt, genau was du schon gesagt hast, da hatten wir gar nicht die Chance drüber zu reden, dass es diesen Abnäher nicht mehr gibt, ist für ihn der Tiefschlag. Also das findet er so schlecht. Es ist jetzt eine Challenge, die man so mitmacht, weil man sie halt mitmacht. Man klickt halt viele Sachen, aber so richtig als Motivation, das ist die Mega-Challenge, hatte er sie nicht mehr. Und ist dann so ein bisschen mehr auf meiner Seite gewesen, obwohl er sie auch Indoor gefahren ist. Aber er hat gesagt, sie hat sowieso keinen Stellenwert mehr für ihn gehabt.
Also ja, bei aber ihnen das ist ja ein bisschen das, was ich vorhin auch schon
der gesagt Reiz hab. Ist verloren gegangen.
Ich habe sie 2 Tage später erst geklickt, ja, 3 Tage ja. Und habe halt, für mich ist es, du hast recht, es ist, da gehe ich mit ihm auch d'accord, es hat nicht mehr den Zauber, den es hatte. Es ist nicht mehr, es machen alle, man kann es gemischt fahren. Ich finde es gut, dass man es gemischt fahren kann, weil dadurch, für mich ist es ein reines Motivationsding. Es ist da, ich probiere das jetzt mal. Und ist mir egal wie. Also deswegen, und vielleicht ist es deswegen auch so, dass ich es gut finde, dass man es gemischt fahren kann und auch selber gemischt fahren bin, weil es eben nicht mehr diesen Outdoor-Status-Event hat und eben nicht mehr diesen blöden Abnäher gibt. Oder Annäher.
Vielleicht lassen wir uns von sowas doch zu sehr, vielleicht sind wir doch da alle, vielleicht, wie du schon sagtest, die Medaille beim Marathon oder so, und dass wir das haben wollen.
Trotzdem ist es für mich die Motivation gewesen, ja, dann setze dich halt jetzt auf die scheiß Rolle, wenn es draußen glatt ist, weil war auch keine andere Chance. Ich konnte nicht warten, abends stand wieder Tennis auf dem Plan und das war ja überhaupt die größte Challenge, da noch nebenbei meinem Sohn Tennis zu spielen. Gott sei Dank geht das dann immer noch. Der ist ja noch jung genug, dass ich da nicht über den Platz gescheucht werde. Aber das ist so letztendlich das, wo ich sagen muss, na schön, dass es das gibt, dass man es noch klicken kann. Aber diesen Zauber, da hast du recht, der ist aber nicht wegen dem Gemischtfahren verloren gegangen, ist der schon mit dem Aufnehmer näher verloren gegangen, und weil es halt doch kommerzialisiert wird. Also es gibt jetzt ein Rafa-Trikot bei Zwift. Ich bin das dann auch gefahren, um dieses Trikot zu bekommen bei Zwift. Es ist ja dann trotzdem irgendwie auch ein Anreiz zu sagen, eine Indoor-Fahrt muss ich machen. Sie haben es ja aktiv beworben, fahrt auf Zwift, damit ihr dieses Trikot-Kit da kriegt.
Aber ich sehe den Kommerz da auch und ich möchte mich dem doch eher entziehen, als dass ich dem zustimme. Wo ich voll dabei bin, ich habe es jetzt so oft gesagt, der liebe Jens, der wird jetzt zum 5. Mal hier genannt. Ich finde die Idee, auf die ich am Anfang nicht gekommen bin, ich weiß manchmal auch nicht, was mein Hirn für ein Problem hat, mach doch 2 Challenges, finde ich super. Und meinetwegen beide gleich mit 500 oder keine Ahnung was, das ist mir eigentlich wurscht. Aber das ist mein Vorschlag. Aber ich bleibe wahrscheinlich dabei. Also entweder ich mache mir eine eigene Challenge, ich fahre es irgendwann auch mal an einem Tag, aber dann klicke ich es auch nicht.
Ja, also ich glaube...
Dann mache ich es für mich privat.
Ich glaube, wenn du ein paar Nächte drüber geschlafen hast und nächstes Jahr im Dezember es dunkel wird, dann fährst du doch wieder um 0:01 los und machst irgendwas.
Pass auf, das kann ich dir jetzt schon sagen. Das mache ich in jedem Fall. Ob es die Rafa gibt oder nicht, aber in jedem Fall werde ich diese Challenge nicht mehr klicken. Solange das gemischt bleibt, da möchte ich, also es ist ja auch mein gutes Recht zu sagen,
fährst es halt so,
dann fahre ich das, oder vielleicht werde ich wie Axel, ich mache es einfach für mich und dann war es das. Dann mache ich es halt für mich intern. Denn
oder wir schicken so einen Aufkleber durch die Gegend.
Genau.
Dann gibt es keinen Aufkleber.
Ich habe zumindest heute die offizielle Anfrage an Strava geschrieben, was kostet es eigentlich eine eigene Challenge? Also mal zumindest mal einen Preis, sollen sie mal sagen.
Dann müssen wir uns was überlegen. Dann nennen wir es Outdoor 500 Challenge zwischen den Feiertagen. Die geht dann auch erst am 25. los. Damit ist tatsächlich so, dass ich ja ein bisschen das Gefühl habe, dass man einen Tag geschenkt kriegt, weil es 8 Tage sind statt 7. Also ist ja, ich fände es schöner, wenn es 7 wären.
Ach so.
Also habe ich immer schon gedacht.
Dann fahre ich aber nicht mal am 1. um 0:01 los.
Nee. Habe ich immer schon gedacht, wo ich gesagt habe, eigentlich dürften es ja nur 7 Tage sein, weil es wäre dann eine Woche, also so dieses Gefühl, eine Woche 500. Und dann ist es tatsächlich so, ich hätte ja viel lieber einen Aufkleber, den ich irgendwo hinkleben kann, als den Aufnehmer, wo ich nicht, ich nehme mir doch nicht an meine teure Hose so einen Aufnäher dran.
Doch, wenn du ein Loch drin hast.
Wenn du ein Loch hast vielleicht. Vielleicht muss man da was machen. Also das, wenn man wirklich sagt, man möchte eine dedizierte Outdoor-Challenge, wie zum Beispiel ein Orbit und sowas, dann soll doch der Rafa da mal irgendwas bauen.
Ja, und du hast es
im Prinzip gesagt. Der hat doch, denn wir haben, es gibt ja neben Strava, haben wir vorhin festgestellt, auch noch Komoot.
Ja.
Dann sollen die sich doch mal was einfallen lassen, um das gegen den Gegenpol da zu liefern. Wo es nur um Outdoor geht, wo man Fotos hochpostet, weil
man muss 3 schöne Fotos posten für jede Outdoor-Fahrt.
Beim Orbit 360 ist es doch auch so, der hat nichts mit Strava zu tun, da gibt es keine Plakette bei Strava oder sonst wie, sondern du musst es bei Komoot hochladen und es gibt einen Dienstleister, nämlich die Orbit 360 CC-Website, also namentlich Raphael. ich habe eben Rafa gesagt, das kann man natürlich missverstehen mit
Raphael.
Raphael, der Orbit-Mensch, dann soll der, also ruf den mal an, der soll sowas veranstalten. Dann hast du deine Outdoor-Challenge.
Also es geht auch nicht um meine Outdoor-Challenge, es ging nur darum,
ich habe das Gefühl,
ich bin in einer Verteidigungsrolle, dass mir das persönlich nicht so gut gefällt. Ja. Ich mich viel mehr motiviert fühle am nächsten Tag. Ich fühle mich viel mehr motiviert, um es konkret zu sagen, ist vielleicht langweilig das, aber fühle mich total motiviert, wenn ich weiß, der Ingo geht am nächsten Tag bei Dreckswetter in Hannover genauso aufs Rad, wie ich bei Dreckswetter in Basinghausen aufs Rad gehe Und das motiviert mich viel mehr, dass wir sagen, wir sind in einer Bubble, als dass ich dann sehe, boah, jetzt ist der Ingo 100 Kilometer drinnen gefahren. Das ist auch super, dass er das gefahren ist, natürlich für sich und ist auch eine Leistung. Aber motivieren, dass ich jetzt rausgehe, habe ich jetzt eher nicht. Muss ich mich irgendwie selber pushen, dass ich das mache. Ja, und ich finde es halt schöner, wenn man sagt, man ist in einer Bubble drin und dann und es geht gar nicht um einen Neid oder Leistungsvergleich oder so. Ich hätte mich halt wohler in einer Bubble gefühlt.
Ja, wenn du gewusst hättest, also das muss ich auch zugeben, wenn du siehst, wenn einer, so wie dieser Fight, 100 Kilometer draußen gefahren ist.
Ja, hart.
Oder und dann denkst du, scheiße, jetzt musst du aber auch 100 draußen fahren. Ja, also in Anführungsstrichen.
Hast du ein schlechtes Gewissen, ja, oder wie?
Nee, also
das
nee.
Ist ja, aber das finde ich auch
Quatsch. Nee, habe ich in, nee, das da, schlechtes Gewissen habe ich dahingehend nicht, weil es für mich definitiv, wenn ich nur ein ansatzweises Risiko sehe, fahre ich nicht mehr raus. Habe ich keinen Bock drauf.
Das also möchte ich aber
Sturzrisiko.
Auch genau, aber
das ist, und das habe ich auch bewusst so für mich entschieden, habe aber auf der anderen Seite auch bewusst für mich entschieden, jeder Tag, der nicht glatt ist, egal ob es stürmt, regnet oder sonst wie, fährst du raus. Und dann fährst du halt, was ist ich, und das habe ich auch so durchgezogen. In dem Augenblick, wo es abends geregnet hat und am nächsten Tag minus 8 Grad, kann irgendwo, und da das ist mir zu gefährlich. Dann kriege ich ja das, und das kriege ich einfach von meinem Kopf nicht hin. Da sage ich, das ist es nicht wert. Scheiß drauf.
Und super.
Und dann nehme ich es dankend entgegen, dass ich auf der Rolle fahren kann.
Aber das haben wir ausgiebig besprochen. Ja. Und dieser Punkt ist auch wirklich klar geworden. Und das ist auch verstanden. Und damit das nochmal klar ist, ich fahre auch nicht bei lebensgefährlichen Bedingungen irgendwie bei Glatteis mit 25er oder irgendwelchen Reifen schnell den Berg runter und mache irgendwas. Ja. Das ist ja völlig, das steht auf gar keinem Blatt und das hat niemand gesagt, mit dem Unterschied, dass ich akzeptiere, es klappt nicht. Was auch immer der Grund ist, dass das nicht klappt.
Würde ich jetzt auch nicht dran sterben, wenn ich es nicht schaffen würde.
Genau. Das tun wir nämlich gar nicht. Und der witzige,
ist ja bei jedem
viele
Orbit,
Grüße
ist
an
ja
Holger.
Jeder Orbit, den Orbit, den wir nach 100 Kilometer abbrechen müssen,
dann,
wettermäßig, dann ist es halt
dann
so.
Dann ist es halt so.
Probierst du es irgendwann nochmal oder eben nicht?
Und vielleicht ist es, jetzt hätte ich ja schon fast Education gesagt, aber vielleicht ist das irgendwie meine Message, die ich wenigstens sagen will, es ist völlig okay, wenn das nicht klappt. Es gibt schlimmere Dinge im Leben. Und wie schön, wenn es dann mal klappt. Also denk nochmal an den Holger, der dann auch sich ärgert, es geht nicht von dem Wetter. Und dann hat er dieses Jahr solche Wetterbedingungen, wo das Wetter schön ist. Und eins ist ja ganz klar, das ist ja, dann freust du dich ja doppelt, dass es klappt. Und das Jahr, wo du nicht fahren konntest wegen der gebrochenen Hand, Mann, bist du happy, dass du es dann auch mal wieder durchgezogen hast. Aber das ist vielleicht viel zu hochtrabend für diesen kleinen blöden Bike-Podcast hier. Aber ich würde meine Konsequenz da ziehen. Ich mache einen konstruktiven Vorschlag, teilt das doch in zwei Sachen ein. Und das ist mein Vorschlag.
Mein Vorschlag ist, macht, wie ihr denkt. Es ist am Ende so, ist es ja wirklich so, es ist ja nur diese kleine Initialzündung. Und vielleicht, das muss ich ja auch sagen, ich habe ja so ein bisschen, ist ja mein motivierender Faktor, der ja bei mir noch eine Rolle spielt. Ich wüsste nicht, ob ich ohne unseren Podcast und ohne unseren Adventskalender, den wir gemacht haben, überhaupt noch Bock hätte, die 500 zu fahren.
Ach, das ist ja interessant.
Es ist ja schon so ein bisschen so, wo du sagst, jetzt gehst du los und gibst den Leuten den Tipp, die Rafa 500 zu fahren. Ja gut, dann fährst du jetzt auch.
Das ist ja süß.
Also es wäre auch so, es wäre jetzt auch nicht doof gewesen, zwischen Weihnachten und Neujahr nur Tennis zu spielen, mal ein bisschen laufen, ein bisschen schwimmen. Ich war da schon ganz oft so, wo ich, also ich auf dem letzten Drücker entscheide ich immer noch, machst du das jetzt dieses Jahr oder nicht?
Aber das hätte ich jetzt viel entspannter gesehen als du, weil du hast das ja schon gemacht und du gibst einen Tipp aus einer Erfahrung.
Ja, aber
das ist ja wie, ich habe schon mal einen Marathon gelaufen, das ist ein tolles
bisschen
Ziel für
ist
euch.
Es auch so, wo ich sage, ich kann ja nicht den Leuten sagen, sie machen das und mach selber nicht.
Würde ich mir auch doof vorkommen. Ach, du, aber dann siehst du, da wäre ich jetzt ja, ach nö.
Also ja. diesen extremen Reiz, den es mal ausgemacht hat, wie es beim ersten Mal war bei uns, so vor ein paar Jahren.
Ja gut, aber
den kriegst du ja nicht wieder hin.
Aber das ist ja mit tausend Dingen im Leben. Der erste Radmarathon, den du fährst, vielleicht der erste Halbmarathon, den du läufst oder was auch immer du im Leben so machst, die ersten 100 Kilometer, die du vielleicht mal gefahren bist und so, oder der erste Ironman oder who knows, oder der erste Triathlon überhaupt, den du findest, das geht ja nicht spurlos an dir vorbei. Diesen Zauber von, jetzt hätte ich was gesagt, vom ersten Mal, ja, den kriegst du ja nie wieder.
Das stimmt, das stimmt.
Das ist doch klar. Naja. Aber ja. es ist interessant, dass man da, man merkt schon in unserer Firma und in meinem Freundeskreis ist das so ein bisschen 50-50 aufgenommen worden in jeglicher Art.
So ist es
Art.
Wahrscheinlich da draußen auch bei unseren Hörern. Ich bin mal gespannt, da wird sicherlich der ein oder andere auch kommentieren.
Liebschreiben, sachlich bleiben.
Nicht schimpfen, also egal welche Seite ihr vertretet, ich glaube, man kann da, das ist auch nichts von uns beiden ist ja falsch. Jeder hat ja so sein, ich glaube, da kann man ja auch nicht sagen, der eine hat jetzt die richtige Meinung, der andere die nicht richtige Meinung. Ich glaube, das ist einfach so. Man kann das so und so sehen. Jeder nimmt das so an, wie er denkt. Manche sagen, wie bescheuert überhaupt bei Strava zu sein. Ich fahre doch einfach das, wo ich Bock drauf habe.
Und ne? völlig richtig.
Ja, also, ne? Warum soll ich mich da quälen? 500 Kilometer, das ist ja eine Quälerei. Also ich aus der Erfahrung, das habe ich ja vorhin schon gesagt, im Nachhinein war es egal wie, es war geil, draußen zu fahren. Es war richtig, ja, es war hart mit dem Wind und Wetter. Es war geil mit dem Regen, nass geregnet, nach Hause zu kommen. Und es sind wieder Fahrten, die ich sonst nicht gemacht hätte, wenn nicht irgendeiner irgendwann mal gesagt hätte, es gibt die Festival 500. Und das ist ja motivieren, überhaupt loszufahren, finde ich schon cool. Cool, so, haben wir es. Dann kommen wir jetzt zu den Picks und machen Schluss. Ich fange mal kurz an, okay?
Ja, ja. Ich habe ganz langweiligen Pick.
Ja, ich auch.
Aber finde den trotzdem toll.
Wir kommen ja immer aus dem Deister. Jetzt muss ich mal das Bild hier suchen.
Lass mich raten, diese roten Stulpen da.
Ja, ja, ja. Die müssen unbedingt nicht unbedingt rot sein. Das waren die ich am schnellsten gekriegt habe. Man nennt das Ganze Gamaschen.
Ich weiß.
Ich wusste das nicht. Und wäre auch nie auf die Idee gekommen. Und zwar hat Strava-Follower, Freund von mir, Klaus, irgendwie hat gesehen, dass ich hier dreckige Beine hatte, hat mir ein Foto geschickt per WhatsApp und hat gesagt, hier, zieh dir doch einfach Gamaschen an, dann hast du das nicht mehr. Hätte ich gar nicht gewusst, dass es sowas gibt. Das kommt ja aus dem Wandern wohl.
Genau, wir haben die tatsächlich auch.
Ja, ja, die sind wohl irgendwie zum Wandern gut und ich weiß gar nicht, ob die dafür gedacht sind, dass das Wasser nicht von oben reinläuft. Wahrscheinlich ist das auch deren Anwendungszweck. Und da habe ich jetzt von VD welche bestellt, irgendwie, kann ich unten verlinken, aber da ist, glaube ich, egal
welche. Gibt's von 1000 Hersteller.
Ist, glaube ich, völlig egal oder geht zum nächsten Autoladen, probiert die an. Und das war tatsächlich so, dass mir das Wasser nicht mehr in die Schuhe reingelaufen ist. Und ich bin sonst ohne Regenhose gefahren, das war mir egal, dass die nass wurde, so wie ihr auch. Und tatsächlich ist das auch letztendlich, die Idee war eigentlich, die für die Deisterfahrten zu holen. Nicht, weil du eine nasse Hose hast, sondern weil du einfach.
Du hast riesendreckige Waden.
Du hast ja immer diese dreckigen Waden, dreckige Schienbeine und damit ins Auto zu steigen, beziehungsweise das kriegst du ja auch in der Waschmaschine, kannst du dann nicht einfach in die Waschmaschine schmeißen. So kannst du es dann einfach in die Waschmaschine schmeißen, weil du nicht diese Klumpen da dran hast. Das ist jetzt so ein ganz stupider, wasserabweisender Stoff, den du halt mal eben irgendwie auch mit dem Schlauch absprühen kannst und diesen Dreck da rauskriegst. Also, dass mir das nicht schon mal vorher einer gesagt hat, dass es sowas gibt. Und das ist mein Pick. Kauft euch Gamaschen, egal welche. Ne? Ich kann jetzt den Link von diesen hier reinmachen, aber die sind jetzt.
Von allen möglichen Herstellern.
Ich glaube, das ist völlig egal, welche man da kauft. Kosten irgendwie 30, 40 Euro, je nachdem, welche man nimmt, glaube ich. Die haben meistens unten noch so ein, dass man die unten drüber ziehen kann. Hier sind auch irgendwelche Haken dran, die habe ich dann abgeschnitten, weil ich die nicht brauchte. Aber. Einfach, das Wasser ist nicht mehr in die Schuhe gelaufen. Mit denen bin ich sogar mit nur Überschuhen, nach dieser Wolfsburg-Fahrt durch diesen Sturzregen da, nur Überschuhe plus Gamaschen, auch da war es nicht so, dass das, wie man es kennt, dass das Wasser in den Schuhen gestanden hat. Also, perfekte Lösung. Mein kleiner Tipp für euch fürs neue Jahr, kauft euch die noch schnell, bevor das Wetter wieder besser wird.
Und sehr spät in meinem Leben habe ich Kabelbinder entdeckt, die ich muss schon schmunzeln, die gibt es natürlich schon ewig, aber ich hatte die noch nie. Ich habe sie noch nie besessen, habe nur mal von gehört, aber mich nie drum gekümmert, bis ich durch Zufall bei einem anderen Online-Händler namens Würth mal noch ganz paar Sachen mitbestellen musste, um auf den Warenwert zu kommen. Und dann habe ich gesehen, dass, wie das halt so ist, die wurden da beworben, wieder verschließbare Kabelbinder. Und dann dachte ich, ja, von denen hast du schon mal gehört, aber hast du nicht so viel drauf gegeben. Warum soll ich wieder verschließbare Kabelbinder haben? Die knipse ich dann ab und nehme den nächsten. Das ist ja nur ein Pfennigartikel, ne? oder einen Cent-Artikel jetzt. Und dann habe ich sie trotzdem mal bestellt. Dachte ich auch, naja, bestellst du sie mal mit wieder verschließbar. Und habe tatsächlich da schon an die Bikepacking-Szene gedacht. Denn ganz oft war es das so, ich mache ja nun nicht die Extremtouren, aber dass mir schon mal so ein Riemen mal hier und da gefehlt hat. Ah, warum hast du da nicht noch mal früher so einen Riemen, den man bei dem Pedalriemen hatte, habe ich immer mitgenommen. Und die sind ein bisschen, dieser Verschluss von diesem Pedalriemen ist nicht immer so schön, weil der Metall ist und so. Und dann wird er manchmal rostig und ist auch relativ schwer. Und dann habe ich diese hier bestellt. Ich habe dir auch welche auf deinen Schreibtisch gelegt.
Gibt es die in verschiedenen Größen oder nur so?
Gibt es in allen möglichen Größen, aber jetzt für um mal irgendwie was zusätzlich an einer Arschrakete zu befestigen oder ihr kennt das vielleicht, dann hat man die Flipflops oder die anderen paar Schuhe oder irgendwas, das man nochmal irgendwo dran machen will. Ja, ist ja easy. Ist ja ein Kabelbinder, den ich dann nicht wegschmeiße, sondern einfach wieder drauf drücke und den wieder lösen kann. Also jetzt habe ich Würth genannt, den gibt es wahrscheinlich auch in jedem Baumarkt zu kaufen oder bei irgendeiner Online-Plattform zu bestellen. Keine
Ahnung. Steht da auch wirklich Würth drauf auf den Dingern oder ist das von denen einfach nur?
Das weiß ich gar nicht, ob da auch Würth drauf steht.
Wirklich von denen hergestellt?
Könnte ich mir vorstellen, dass sie die für sich selber produzieren lassen. Aber das ist ja auch egal. Die gibt es ja. Also wieder verschließbare Kabelbinder, da waren die Kollegen waren schon alle am Gähnen. Oh, ist ja nichts Neues.
Ja, ich habe mir auch gedacht, kenne ich schon.
Ja, aber ich fand, ja, danke fürs Gespräch. Aber ich kannte sie nur vom Hörensagen und ich könnte den ganzen Tag damit rumspielen, ne? Tue ich auch die ganze Zeit hier. Finde die ganz toll für die nächste Bikepacking-Tour, um was befestigen zu können. Also die kommen jetzt in meine.
Ja, du hast den Vorteil, dass du sie auch transportieren kannst. Weil
die wiegen halt auch gar nichts. Sie wiegen halt auch gar nichts.
Du kannst sie auch irgendwo dran pinnen an die Arschrakete, ohne sie zu benutzen.
Genau, dann kannst du sie ja wieder aufmachen. Also fand ich das. Also,
aber ob das hält, wenn man die 10-mal auf und zu gemacht hat?
Naja, also 10-mal auf und zu ist, glaube ich, erstmal, glaube ich, geht's. Und wichtig ist ja, dass du sie nicht aufknipsen musst mit einem Seitenschneider, mit einer Schere und du sie wiederverwenden kannst.
Nachhaltig.
Und das vor allen Dingen auch mit kalten Fingern machen kannst. Und finde ich toll, dachte ich, ja, manchmal
sind es die kleinen Dinge. Wenn du die nur schon nicht kanntest, vielleicht gibt es da draußen noch zwei, die das auch nicht wussten, dass es die gibt.
Ich kannte die tatsächlich nur mit so einer Metalllasche und fand Metalllasche auch ich hatte den noch nie besessen, so einen Kabelbinder. Ist noch nicht in meine Werkzeugbox.
Ja, aber manchmal ist es genau wie Gamaschen. Wie kann man Gamaschen nicht kennen?
Genau. Und manchmal sind es so die Kleinigkeiten.
Dann schickt er mir so ein Foto und sagt, ja, hier, Gamaschen ziehe ich aus, ist die Hose sauber drunter.
Dafür ist Community da.
Ja.
Gut, das heißt, mein Pick ist relativ lahm, aber ich finde sie tatsächlich richtig gut. Ich halte sie hier nochmal in die Kamera, aber das sieht auch keiner. Naja, gut.
Gut, dann auf diesem Wege.
Auf zum nächsten Zwift-Rennen. Ja. Indoor. Ich bin auch dabei und auch Fan. Und bin gespannt auf eure Kommentare und ich glaube, Indoor auch.
Unser nächstes Zwift-Event am 12.01. nächsten Mittwoch um 20 Uhr. Und ansonsten, ja, schreibt uns noch eure guten Vorsätze in die Kommentare und dann bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Ciao.